das Outro, Christopher.
Ist das heute, lass mich doch mal reden, hallo, heute in der Extended-Fassung das Intro, nicht weil ich die falsche Datei vorbereitet habe, nein, sondern weil ich ein Fuchs bin.
Jetzt bin ich gespannt.
Das war nämlich ein Test, ob ihr es kennt.
Ah ja.
Es weil ist das Film-Intro ist und nicht das Serien-Intro.
Ja, genau. Es ist KulturpessimistInnen, Zeit, Folge 89. Ich begrüße die heißeste Frau im Wendehammer.
Hört die Outtakes.
Rebecca.
Hallöchen, Popöchen. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber ich bin da und freue mich, die Energie des Wendehammers heute in diese Sendung zu bringen.
Und heute unter Drogeneinfluss, nicht ganz zurechnungsfähig, aber trotzdem da, Erik.
Mann! Hallo.
Und ich bin Christopher, ich war schon die ganze Zeit hier. Wenn
und schon die ganze Zeit unter Drogen.
Wir machen heute etwas, was wir schon lange nicht mal gemacht haben.
Nämlich?
Wir sprechen alleinig und nur über einen Film.
Krass. Ja, ist uns aufgefallen letztes Mal.
Crazy.
Dass wir wirklich sehr viel über Serien gesprochen haben in letzter Zeit. Hättet ihr uns ja ruhig mal feedbacken können, dass wir auch mal wieder einen Film machen könnten.
Vielleicht kriegen wir jetzt das Feedback, dass wir wieder über Serien sprechen sollen.
Schauen wir mal. Wir nickeln auf jeden Fall heute den Boy.
Ja, heute wird ordentlich durchgenickelt. Und bevor wir das tun, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es was gibt. Ich würde mal sagen, ja, kommen wir zur allseits beliebten und noch viel beliebteren Kategorie, weil sie sich bei unseren HörerInnen rangewanzt hat, teilweise auch schon für häuslichen Zwist gesorgt hat mit ihrer lasziven Schreibweise. Wir gehen über zu Feedbacki.
Genau, es ist kein konkretes Feedback zur letzten Episode eingegangen, das nehmen wir einfach mal als Zustimmung zu allem, was wir gesagt haben. Ich habe ja letztes Mal angekündigt, dass wir nun final wirklich die Preise verschicken werden vom Jahresrückblick und das ist passiert. Das heißt, wenn ihr eigentlich glaubt, Anspruch auf ein Paket zu haben und bei euch ist nichts angekommen, dann fragt doch mal eure Nachbarn, ob bei denen ein Paket für euch angekommen ist.
Oder ob sie die Heintje-CDs für sich behalten haben.
Genau. Christopher spielt natürlich darauf an, dass ihr diese Pakete daran erkennt, dass ich sie alle mit einem lila Herz versehen habe.
Nicht nur bestimmte, alle.
Alle. Das heißt, wenn ihr ein Paket mit einem lila Herz seht, wisst ihr, aha, das waren die Kultpessis. Und falls ihr die Filme und Serien dann schaut, die ihr dort von uns bekommen habt, lasst uns doch irgendwie ein Zeichen da, ja? Also schickt eine Brieftaube oder einen kleinen Audiokommentar, wie es war.
Kommt in die Lounge.
Ob es sich gelohnt hat, diesen Film zu gucken oder ob wir den auch lieber jemand anderem hätten schicken können. Wir würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen, nachdem sich ja unbeabsichtigt ein David Lynch-Schwerpunkt in diesen DVDs gezeigt hat und viele Menschen in der letzten Zeit aufgrund des Todes von David Lynch ja auch Retrospektiven gemacht haben. Vielleicht passt das ja ganz gut da rein, dass ihr jetzt viele David Lynch-DVDs zum Beispiel bekommen habt. Wir würden uns freuen, ein bisschen zu hören, wie es war mit den Filmen und Serien, die ihr da gekriegt habt.
Wie es war.
Und wir bleiben gleich bei der Becky. Denn du führst uns heute in den wunderbaren Film ein.
Genau. Falls ihr die Andeutung in der Anmoderation vorhin noch nicht verstanden habt.
Oder nicht auf den Titel geschaut habt.
Wir sprechen heute über den Film Nickel Boys auf Deutsch.
Platten Sinners? Nein, ich weiß es nicht.
Die Nickel Boys. Also. Übrigens mit EL und nicht LE geschrieben.
Also da ist ja verwunderlich, Element. Dass sie nicht die Nickel-Jungs.
Ja, die Nickel-Burschen. Was ein schlimmer deutscher Titel wäre.
Genau.
Also Nickel Boys, die Schule des Grauens.
Das wäre so ein typisches. Nein, also es geht nicht um Chemielaboranten, die mit Nickel experimentieren, sondern im Film Nickel Boys geht es um eine Schule, eine Besserungsanstalt, vielleicht auch ist es auch so eine Art Gefängnis, in das mehrere Jungen in den 60er Jahren kommen, um dort in Anführungsstrichen gebessert, wieder eingegliedert zu werden. Und wir werden gleich noch darauf kommen, dass da Rassismus eine ganz große Rolle spielt, nicht nur in dieser Schule, sondern auch in dem ganzen Umgang dessen um diese Schule herum. Der Film basiert auf einem Roman von Colson Whitehead, den man vielleicht schon mal gehört haben könnte, weil er auch den Roman The Underground Railroad geschrieben hat, auf dem die fantastische Serie von Barry Jenkins basiert. Das ist sozusagen das zweite Werk von ihm, was adaptiert wurde. Für beide Werke hat er übrigens den Pulitzerpreis bekommen. Und viele Leute, also wir haben jetzt, glaube ich, alle diese Bücher nicht gelesen, aber, oder hast du sogar die Underground Railroad gelesen, Christopher? Nee. Aber viele, die die gelesen haben, empfehlen auch die Bücher extrem stark, selbst wenn man diese Filme, Serien schon geguckt hat. Gegebenenfalls wird der Vergleich mit Barry Jenkins auch im Laufe des heutigen Tages noch eine Rolle spielen. Der Regisseur ist Romel Ross, das ist sein Spielfilmdebüt. Der hat vorher Dokumentarfilme vor allem gemacht. Und genau, erzählt jetzt quasi die Geschichte von, und jetzt kommen wir eigentlich zu unseren beiden Protagonisten. Das sind Elwood und Turner, wobei Elwood so ein bisschen der Hauptprotagonist ist und Turner als zweiter Protagonist dazukommt. Wir erleben Elwood in seiner Kindheit und Jugend, wie er bei seiner Großmutter aufwächst, die ihm sehr viele Werte mitgibt und ihm sagt, er wird sich viel anstrengen müssen und dann ganz viel schaffen können in dieser Gesellschaft. Genau, falls es bis jetzt nicht klar war, Elwood ist ein schwarzer Junge und wie es in den 60er Jahren so oft passiert, durch in Anführungsstrichen Missverständnisse mit der Polizei, die jemanden verhaften für einen Autodiebstahl und in diesem Auto sitzt zufällig Elwood auch drin, passiert es, dass er auch in diese Besserungsanstalt, die Nickel Academy, kommt. Und dort lernt er unter anderem Turner, aber auch andere Jungen kennen. Und diese Besserungsanstalt ist also erstens segregiert. Das heißt, es gibt einen Teil für weiße Jugendliche und einen Teil für schwarze Jugendliche. Und ja, da merkt man schon von Anfang an, dass da sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Und im Laufe der Zeit des Films finden wir heraus, dass es nicht nur Unterschiede gemacht werden im Bezug auf Gerechtigkeit zwischen diesen Jungen, sondern dass die schwarzen Jungen tatsächlich misshandelt werden, dass dort sehr viele Sachen stattfinden, die so nicht in einer Schule stattfinden sollten, sehr viel Machtmissbrauch durch die Lehr- und Aufsichtspersonen und sehr viel rassistisch motivierte Gewalt. Genau, und dieser Film ist ein bisschen unterm Radar geflogen. Das ist auch schon die erste Sache, glaube ich, über die wir sprechen müssen. Denn er ist für den Oscar als bester Film nominiert worden. Aber trotzdem hat fast niemand was davon gehört. Und es liegt auch daran, dass er in Deutschland nicht mal in die Kinos gekommen ist, sondern direkt zu Amazon Prime geschickt wurde. Man war ja froh, dass man ihn denn überhaupt sehen konnte vor den Oscars. Aber das ist wirklich ein bisschen eine Schande, dass dieser Film nicht in die Kinos gekommen ist. Denn etwas, das ihn sehr besonders macht, ist die Kameraarbeit. Über die sprechen wir sicher gleich auch noch ganz besonders. Ich würde aber gerne erst eine Runde machen, so ein bisschen zu euren Ersteindrücken im Sinne von, habt ihr vorher was über den Film gewusst, als ihr ihn geguckt habt? Habt ihr irgendwas erwartet? Und mit was für einem Gefühl seid ihr am Ende rausgegangen? Erik, vielleicht möchtest du damit mal anfangen.
Ich habe, glaube ich, im Vorfeld am wenigsten von uns gewusst über den Film. Also ich habe schon auch mitbekommen, dass der natürlich heiß gehandelt wird in unseren auch Filmi-Podcast-Kreisen und so. Und ja, es gab ja auch letztens noch den Sneakpot zum Beispiel, wo ich extra noch das Kapitel nicht gehört habe, um frisch in den Film reinzugehen. Und ja, dass der Film irgendwie erzählerisch und von der Struktur her was besonders machen sollte, habe ich schon ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich den gesehen und bin auch von dem Technischen, was sie da machen, schon mal sehr, sehr begeistert und beeindruckend. Und dass sie es auch durch den ganzen Film durchziehen können. Weil ich könnte mir auch super vorstellen, dass das so ein Film, dass man mit so einem Gimmick hat, so 10, 14 Minuten, 15 Minuten mal anfängt und dann doch wieder in den konventionellen Schnitt reinfällt. Aber nee, sie ziehen das ja wirklich bis zum Ende durch und brechen es nur punktuellweise mal auf, wo wir ja auch noch drüber reden wollen, wann und warum sie das dann doch mal brechen. Und ja, deswegen hat mir das schon gut gefallen, aber ich saß auch beim Schauen mit vielen Fragezeichen da, weil ich hatte das Gefühl, dass der Film halt vieles entweder unausgesprochen und im Subtext nur rüberbringen will oder auch davon ausgeht, dass man ein bisschen tiefer schon in gewissen Aspekten von amerikanischer Geschichte drin ist, die mir so ein bisschen entgangen sind.
Mhm.
Ja.
Christopher, wir haben den Film ja zusammen gesehen. Was wusstest du vorher und wie ging es dir so dabei?
Ich muss nämlich Erik widersprechen. Ich wusste über den Film auch nichts. Ich wusste, es gibt einen Film, der heißt Nickel Boys und ich wusste, der ist nun Oscar nominiert und damit war die Sache gesetzt.
Und du wusstest, Steve hat gesagt, wir müssen den gucken.
Ja, okay.
Grüße.
Ja. Aber mehr wusste ich über den Film auch nicht. Ich glaube, ich wusste noch nicht mal, glaube ich, bis ganz kurz bevor der Film losging, dass er diese POV-Perspektive hat. Ich glaube, Erik, was du angesprochen hast mit dem Vorwissen. Also ich glaube, es hilft, wenn man sich schon mal mit der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung auseinandergesetzt hat. Also wenn man da jetzt gar keinen Bezug zu hat, zu was ist damals passiert, wer war Martin Luther King, also den Namen vielleicht schon mal gehört hat, aber noch nicht tiefer reingegangen ist, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, da so ein bisschen den Kontext zu verstehen. Aber dadurch, dass wir auch häufiger, sag ich mal, Filme aus dem Bereich schauen, sowas wie Underground Railroad zum Beispiel, was natürlich eine Periode vorher ist, aber im Grunde das gleiche Thema behandelt, dann braucht man gar nicht so viel Vorwissen. Also ich wusste nicht, dass es solche Reformschulen gibt, was da passiert ist, dass das irgendwie dann aufgedeckt wurde. Da war ich komplett unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, die Sneakpoddies würden sagen, man muss auch ein Kunstfilmliebhaber sein. Also es ist natürlich ein Film, der einem ein gewisses Vermögen abverlangt, sich an Filme ranzuwanzen, die auch konzeptionell etwas anderes versuchen und nicht den klassischen, zum Beispiel jetzt in diesem Fall klassischen Biopic oder Historiendrama-Weg zu gehen. Also ich vergleiche das mal als Kontrast mit dem Film, den du gesehen hast, über diese Frauen, schwarzen Frauen in der Armee, die diese Post sortiert und zugestellt haben.
Ja, der auch für den Song nominiert war. Diane Warren war
wo
da
ich ja
für den
mal so
Oscar-Song nominiert.
Verteilt eine halbe Stunde mitgesehen habe und das natürlich ein sehr klassisches Beispiel von so einem Historienfilm ist. Und das ist der Film hier überhaupt nicht ganz bewusst, was ihn natürlich auch besonders macht. Aber da muss man sich auch einfach vielleicht nicht drauf vorbereiten, aber drauf einlassen können.
Ich war ja in der gleichen Guckrunde sozusagen dabei. Ich wusste auch fast nichts über den Film, außer dass Steve gesagt hat, lies nix.
Ja.
Er hat gesagt, lies am besten nix, sondern komm und schau. Und das habe ich gemacht und ich bin sehr, sehr beeindruckt aus dem Guckabend rausgegangen. Ich wusste sofort, dass der Film, dass es so genau meins ist. Das heißt, wenn ihr jetzt hier schon eine Weile zuhört und ungefähr meinen Filmgeschmack einordnen könnt, habt ihr vielleicht auch schon ein Gefühl dafür, was der Film so mit einem macht. Mit mir hat er einfach ganz viel gemacht und genau, eine Sache, die er mit mir gemacht hat, ist, dass ich sofort an Barry Jenkins denken musste, der eben einer meiner Lieblingsregisseure ist. Auch das ist, glaube ich, hier sehr bekannt und ich habe die ganze Zeit gedacht, was würde Barry Jenkins zu diesem Film sagen? Ich habe mittlerweile rausgefunden, er findet den auch ganz gut.
Ich glaube, er hat gesagt, also es gibt ein Interview, was wir auch verlinken werden, wo Ramel Ross und Barry Jenkins quasi einfach miteinander sprechen im Lincoln Center. Nicht Kennedy Center, was es ja jetzt auch nicht mehr gibt, sondern Lincoln Center. Und wo, glaube ich, er gesagt hat, er hat den Film zu dem Zeitpunkt schon 5-mal gesehen.
Ja, und er sagt, es ist ein medium-defying work, sowohl ästhetisch,
ja,
als auch spirituell.
Guckt halt anders aus und ist spirituell.
Und ich finde, er hat nicht Unrecht. So, ich finde tatsächlich, es ist ein besonderer Film und Natürlich das Erste, worüber alle reden, die über diesen Film reden, und das werden auch wir jetzt machen, weil das, glaube ich, auch ganz viel damit macht, was es mit einem macht, ist die Kameraarbeit. Wir haben das jetzt schon 2-3 Mal angedeutet. Es gibt in diesem Film Kamera-POV-Perspektiven.
Will ich gleich was zu sagen, ja. Weil Rambel Ross nennt es bewusst nicht POV.
Sondern,
ich glaube, eine sentient Camera.
Mhm. Und was sagt er, was der Unterschied ist?
Also er will quasi mit dieser Kameraperspektive erreichen, dass die Perspektive, also dass die Kamera das Bewusstsein der Person widerspiegelt.
Mhm.
Also dass es nicht nur ein, wir erleben die Geschichte von außen ist, sondern wir erleben die Geschichte tatsächlich von einer Innenperspektive. Und das ist erreicht er dadurch, dass es nicht nur quasi einfach nur First-Person-Perspektive ist, sondern auch, dass die Kamera die typischen Bewegungen macht, die man unterbewusst macht. Also wenn man redet, dass man da halt nicht die ganze Zeit der Person ins Gesicht schaut, sondern auch mal seine eigenen Schuhe anschaut oder in die Luft oder auf den Baum.
Oder was die Leute am Nachbartisch gerade machen.
Oder was die Leute am Nachbartisch machen. Und ja, also es hat fast so ein bisschen was Videogame-mäßiges. Also dass man so ein bisschen wie so, keine Ahnung, bei Far Cry durch die Gegend rennt. Aber es schafft dadurch auch sehr nah an die Person ranzurücken. Und was dann noch dazu besonders ist, ist ja, dass wir trotzdem springen. Wir wechseln ja die Sentient-Kamera, sagen wir mal der Einfachheit halber trotzdem POV, zwischen den beiden Hauptfiguren. Und dann gibt es noch eine dritte Kamera, die wir jetzt vielleicht noch jetzt nicht auflösen werden, was die dritte Kamera ist, aber es gibt, man sieht quasi gleiche Szenen aus 2 Perspektiven. Und es ist quasi immer eine Sentient-Kamera-Perspektive, aber quasi verkehrt. Und das macht so viel, weil die Szenen so komplett anders wirken und das ja auch von der Koordination wahnsinnig kompliziert ist, weil du musst ja im Grunde die gleiche Szene 2-mal immer spielen. Du kannst ja nicht einfach 2 Kameras aufstellen, weil man darf ja nicht sehen, dass der andere eine Kamera trägt. Auch sehr spannend, es gibt da so Behind the Scenes, wo sie mal diese Rigs zeigen, die sie haben. Das ist also gerade die dritte Kamera, da haben sie sich wirklich was ausgedacht, was echt einzigartig ist, was auch so Kamera, also ich glaube, Christopher Nolan denkt auch gerade drüber nach, was er mit einer, ob er einer Person eine IMAX-Kamera auf die Schulter schnallen könnte, ob das physikalisch geht.
Ja.
Ja, und für mich war der erste Schnitt schon sehr, jetzt will ich gerade überlegen, welches Wort da richtig passt, sehr, sehr aufsehenerregend, würde ich mal sagen. Also der hat mich sehr, warte mal, was ist gerade passiert? Da musste ich echt nochmal zurückspringen, um erstmal zu sehen, ach so, die haben jetzt wirklich gerade den POV gewechselt.
Ja.
Also das ist sehr effektiv, wann sie das erste Mal einsetzen, und sehr effektiv gesetzt, glaube ich auch, bewusst gesetzt. Und es ist ja quasi, man kann es, glaube ich, mit so einem Achsensprung aus so einem herkömmlicheren Film machen, vergleichen. Also dass die Kamera immer aus einer Richtung kommt. Wenn du zum Beispiel einen Raum hast, dass der nicht auf einmal gedreht wird.
Mhm.
Und hier hat man ja sozusagen einen Achsensprung mit POV-Wechsel. Das ist schon sehr, sehr verrückt.
Ja, und ich finde es auch so schön, also der Film geht ja im Prinzip schon los in dieser Kameraperspektive, als wir noch Elwood als Kind und Jugendlichen erleben, bevor er in diese Academy kommt, auch noch mit einem anderen Schauspieler da als Kind. Und das ist, also da habe ich so das Gefühl gehabt, dass, also so, wenn man so Slice-of-Life-Filme dreht, müsste man sowas eigentlich viel mehr nutzen, so eine Kamera. Weil gerade so diese ersten 10 Minuten, die ja so eine Collage sind aus, wie war Elwoods Kindheit und Jugend vor den ganzen Geschehnissen in der Nickel Academy. Also ich erinnere mich ganz, ganz konkret an die Szene im Bus, wo er in den Bus einsteigt, sich hinsetzt und dann kommt unter seinem Sitz, hört er was und beugt sich so runter und guckt durch seine eigenen Beine nach hinten und sieht dort ein Kind, was gerade auf dem Boden spielt und irgendwas aufhebt, was runtergefallen ist. Und die grinsen sich kurz an, ja, dieses Kind lächelt ihn an. Wir wissen ja gar nicht, ob Elwood auch lächelt, aber das Kind lächelt und wir gehen davon aus, Elwood lächelt wahrscheinlich auch, weil das Kind lächelt zurück. So kennen wir das von Kindern. Und das macht so viel mit diesem Perspektive einnehmen können. Und das quasi erst in dieses sehr schöne, fast behütete Kindheit- und Jugend-Setting einzubauen, um dann in dieses sehr bedrohliche Academy-Setting überzugehen und zu sehen, wie sich die Blicke der Person verändern. Also nicht, wir sehen nicht ihre Blicke, sondern wir sehen, was diese Person anguckt und wie sich das verändert, wie viel hektischer auch geguckt wird plötzlich, weil es so eine neue Situation ist und wie sich so Gefühle wie Angst und Unsicherheit auch darin ausdrücken, wie die Kamera schwenkt und so. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt klinge wie so ein Filmbro, der halt irgendwie irgendein technisches Gimmick an einem Film hervorhebt. Und das hat alles irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun. Aber ich würde sagen, das ist in diesem Fall nicht so, sondern es ist genau der richtige Film für diese technische Umsetzung, weil es so wichtig ist, dass wir genau diese Perspektive mit Elwood und später Turner auch einnehmen können.
Ich glaube, es ist jetzt hier nicht ein sich fokussieren auf den rein technologischen Aspekt eines Filmes, was komplett irgendwie losgelöst ist. Also keine Ahnung, dass man bei Nolan könnte man natürlich auch stundenlang über die Kameraführung sprechen, aber das ist ja ein Aspekt des Gesamtkunstwerkes, wenn man da von Kunstwerk sprechen möchte. Und hier ist es ja, glaube ich, dass, also wenn das nicht so wäre, dann wäre das, glaube ich, ein wesentlich schlechterer Film geworden. Nicht, weil der Rest mittelmäßig ist, aber weil das so viel, also da, das ist der Grundbaustein der Idee schon von Colson Whiteheads also quasi Buchperspektive gewesen. Also das ist quasi das definierende Medium, weil wir hatten ja lustigerweise genau das Gegenteil letztes Jahr mit Hier von Robert Zemeckis. Das ist ein Film, der genau aus einer einzigen Kameraperspektive gedreht wurde. Also die Kamera ist quasi auf den Boden genagelt und wir erleben quasi von der Ursuppe bis in die Jetztzeit die gesamte Geschichte dieser Kameraperspektive. Zufälligerweise wird so ein Haus drum gebaut, dass man dann immer in das Wohnzimmer einer Familie reinschaut irgendwann.
Ein bisschen wie bei so einer Sitcom sozusagen.
Genau, es ist quasi die Sitcom-Idee als einen ganzen Film gemacht. Und ich glaube, das Problem ist hier, Robert Zemeckis ist so verliebt in diese technologischen Ideen. Da geht es auch darum, dass ganz viel de-aged wird. Also wir sehen quasi Tom Hanks in allen seinen Lebensphasen. Es ist nicht ganz so ein Verbrechen wie Polar Express, aber schon eine Ordnungswidrigkeit, würde ich sagen. Das Problem ist, glaube ich, bei dem Film, ohne ihn gesehen zu haben, aber nur von den Trailern, Robert Zemeckis hat halt einfach keine Geschichte zu erzählen. Der will einfach diese Idee umsetzen, weil er sich so in diese Idee verliebt hat, aber er hat halt keine Geschichte zu erzählen. Dieser Film nutzt eine innovative Idee, um eine Geschichte zu erzählen und denkt sich nicht, also Colson Whitehead ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, ich würde gerne ein Buch aus einer innovativen Perspektive schreiben und jetzt schaue ich mal, was sich da so anbietet, sondern der hat diese Geschichte gefunden oder die Idee zu dieser Geschichte und hat sich überlegt, was da die beste Perspektive ist, um es wirklich nicht über diese Jungs zu machen, sondern aus der Sicht der Jungs zu machen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Ich finde auch interessant, was diese Perspektive auf der einen Seite bringt und was sie vielleicht, ich würde es nicht direkt Nachteile haben, aber was vielleicht ein bisschen fehlt. Also was sie ja bringt, ist auf alle Fälle, wenn du in den Dialogen bist zum Beispiel, du bist sehr viel näher dran. Nur siehst die Reaktion des Gegenübers. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie bei der eigenen Stimme dann sozusagen mit so einem EQ noch so ein bisschen den Knochenschall und sowas nachbilden. Und was ja aber fehlt, ist die eigene Reaktion sozusagen. Mhm. Also du kannst dir so ein bisschen vielleicht denken oder erahnen, wie fühlt jetzt die POV-Figur, wie reagiert die jetzt, wie guckt die jetzt? Aber man sieht's halt nicht. Das ist halt das, was.
Würdest du das als Nachteil?
Nee, ich würde es nicht unbedingt als Nachteil beschreiben, sondern eher es vielleicht so, als es offen lassen.
Ich finde auch, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ich finde, es gibt halt, diese Perspektive ermöglicht neue Wege, sowas zu zeigen. Also durch die Art, wie schnell zum Beispiel hin und her geguckt wird oder worauf sich die Person gerade fokussiert. Ob sie zum Beispiel in einer Person, in einer Situation, wo Gewalt passiert, die diese Person sieht, wie sie dann anfängt, statt der Gewalt die Leute anzugucken, die daneben stehen und akzeptieren, dass diese Gewalt passiert. Ja. So, ich habe das Gefühl, das sagt mir ganz viel über die Person, aus deren Perspektive wir gerade gucken, dass sie nicht die Gewalt anguckt, sondern die Bystander.
Ja.
So, und das finde ich auch ganz spannend an mir dann zu beobachten, was das mit mir macht. Also, dass ich eben nicht jemandem ins Gesicht gucke und daraus jetzt ablese, wie es dem geht in der Situation, sondern aus einer anderen Perspektive. Fällt mir auf, ich glaube, es würde mich super interessieren, zu hören, was AutistInnen zu dieser Perspektive sagen. Also zumindest, wenn es AutistInnen sind, die Probleme damit haben, Gesichtsausdrücke zu lesen, ob sie vielleicht aus so einer Perspektive sogar viel mehr mitnehmen können.
Und, also ich muss gerade an eine entscheidende Szene denken, wo er in der Küche seiner Großmutter, es war das seine Großmutter oder Tante, oder sitzt und einfach nur dabei zuschaut, wie ein Magnet an einem Kühlschrank langsam runterrutscht.
Mhm.
Und das war für mich der Moment, wo es bei mir geklickt hat, wo ich gedacht habe, ja, manchmal sitzt man einfach da und guckt dabei zu, wie ein Magnet langsam den Kühlschrank runterrutscht. Manchmal ist man so gefangen in seinem eigenen Kopf und so in diesem Moment, dass man gar nicht drüber nachdenkt, was man sich da gerade anschaut. Und ich glaube, das ist auch, also wenn der Film für einen funktioniert, dann hört man auch auf, darüber nachzudenken, okay, ich schaue jetzt durch die Augen einer anderen Person, sondern man kommt viel besser in die Szene rein. Und die eigene Reaktion wird zwar offen gelassen von der Figur, aber idealerweise ersetzt durch die Reaktion, die man selber hat. Also, dass man nicht das Gefühl hat, ich sehe hier eine Szene ausspielen und ich reagiere auf die Szene, sondern da spricht mich jetzt gerade eine Person direkt an. Und ich reagiere darauf, was die Person gesagt hat und erzeuge dadurch Empathie. Mhm. Und ich glaube, dadurch muss man das Ganze gar nicht so dramatisch darstellen. Ich glaube, das Problem ist, dass wenn man das, also wo dann auch viele andere Filme in die Falle tappen, wenn sie so eine Geschichte erzählen, dass sie sagen, keine Ahnung, 12 Years a Slave. Die gibt's, also es gibt in diesem Film eine Szene, wo jemand ausgepeitscht wird und es gibt in 12 Years a Slave eine Szene, wo jemand ausgepeitscht wird. In 12 Years a Slave bestimmt auch ein Film, der gut ist, aber wo ich jetzt auch schon Kritik hin und wieder gehört habe, ist, das ist schon Torture-Porn. Also da sieht man halt, wie der Hauptcharakter wirklich ausgepeitscht wird, wie das Fleisch in Fetzen von seinem Körper wegfliegt. Und hier sehen wir das per se nicht, weil wir quasi die Person sind, die gerade ausgepeitscht wird. Was wir stattdessen sehen, sind quasi so wie so weiße Blitze. Und dann sehen wir, also werden tatsächlich Fotos von Jungs eingeblendet, die tatsächlich in dieser Schule waren, so Archivmaterial. Und ich glaube aber, dieser Blackout oder Whiteout, der dort stattfindet, egal was man dort sieht, ich glaube, das ist viel realistischer, dass quasi der Schmerz so überwältigend wird, dass man quasi komplett die Sicht verliert. Ich glaube, das kann man sich viel eher mitfühlen, als wenn man nur eine Person sieht, die ausgepeitscht wird, wo man natürlich auch ein empathisches Gefühl dazu hat, hoffentlich. Aber wo es nicht so da, also man hat nicht so diese Bystander-Perspektive, es ist nicht so voyeuristisch, als wenn man in der Person drin ist, die gerade ausgepeitscht wird.
Genau, es wird auch nicht so ausgeschlachtet und so ästhetisiert. Also ja. Was wir ja auch bei Tarantino zum Beispiel kritisieren, diese Ästhetisierung von Gewalt oder auch bei ganz vielen anderen. Ne? Und das ist halt hier, würde ich sagen, fast gar nicht der Fall. Sie schaffen es, Gewalt darzustellen und zu zeigen, was wichtig ist, und aber dabei diesen schmalen Grat zu finden, in dem man die Gewalt darstellen kann und sie erfühlbar und erlebbar macht, ohne dass Leute anfangen, sich daran aufzugeilen, wie toll hier irgendwelche Peitschenhiebe oder sowas dargestellt sind, ja?
Weil es auch so eine gewisse Banalität bekommt, weil er sich in der Szene drauf fokussiert, okay, was hat, also er schaut auf den Schnurrbart, es gibt einen dieser Erzieher oder Wärter dort, die haben einen sehr markanten Schnurrbart, und er schaut den Schnurrbart an, er schaut auf seine Hose, er tippt, es ist ein nervöses, quasi so ein nervöser Beinwippen, und er schaut quasi auf sein Knie, er schaut den Typen an, er schaut den Balken an, über dem er liegt, man sieht so einzelne Details, also es gibt keine Gesamtperspektive, es gibt keine, das ist der Raum und da ist er jetzt und da wird er ausgepeitscht, sondern es gibt so wirklich wie so Fragmente. Und also für mich ist es auf jeden Fall, geht das ganz stark einher mit meiner Erfahrungswelt, dass man in bestimmten Szenen sich gar nicht so auf die Gesamtszene fokussiert, sondern auf einmal so gedanklich ranzoomt an, okay, was haben einzelne Menschen für Körperelemente, oh, das ist auffällig, oh, hier der Balken, und das natürlich Angst oder Furcht oder Nervosität erzeugt, aber es kein kohärentes Bild ist, aus der man jetzt irgendwie so eine ästhetische, ja, Verklärung davon machen könnte, sondern es sind so Fetzen, die trotzdem eine bedrohliche Stimmung erzeugen. Das ist keine schöne Szene, ne? Und das ist auch eine Szene, die, ja, gruselig auch einfach ist, also die Bedrohung, die da im Raum steht. Aber ganz anders, als wenn man sich jetzt, keine Ahnung, 12 Years a Slave oder einen Tarantino-Film anschaut.
Aber eben auch die Szene direkt davor.
Welche meinst du?
Wo erst der andere da im Raum ist.
Ja.
Und man nur die Schläge hört und halt eben da in dem Raum ist und man auch genau nachvollzieht, okay, er guckt auf den Boden, er guckt ganz kurz zur Tür, dann guckt er ganz schnell wieder weg von der Tür, und allein das zu beobachten, dieses Warten, dieses Impending Doom sozusagen,
ja,
was auf einen zukommt.
Ja, vor allem, und, also in dem Moment, das ist ja sozusagen das erste Mal, dass er dort ausgepeitscht wird. Es wird ihm ja noch viele weitere Male passieren. Aber er erlebt ja auch um sich rum ganz viel Gewalt, die gar nicht ihm, sondern vielleicht anderen angetan wird. Und da sehen wir ihn dann mal durch einen Türspalt gucken. Oder er hat da so ein Astloch in diesem einen Schuppen, wo er sich manchmal für eine Pause vom Arbeiten zurückzieht und guckt dann da durch dieses Astloch und erlebt, wie jemand anderes zusammengetreten wird oder so. Und diese, das ist natürlich ein geschickter Move auch, um genau eben diese, in diese Falle der Gewaltdarstellung nicht zu tappen. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen, wie sie das hier machen. Und Jasmin, finde ich, hat es bei uns in der Lounge, wo wir auch schon ein bisschen über den Film gesprochen haben, auch ganz schön formuliert oder als Frage in den Raum gestellt. Funktioniert es vielleicht sogar nicht nur als Gimmick, schwarze Subjektivität darzustellen, sondern auch als Werkzeug, um weiße Distanz zu diesem Horror zu überwinden? Und ich glaube nicht, dass das die Aufgabe eines solchen Films ist, aber ich glaube, er schafft es. Ich glaube, der schafft es wirklich. Daher bin ich sehr dankbar, dass er sich genau für diese Perspektive entschieden hat.
Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich würde vielleicht nicht sagen, er schafft es, weiße Distanz zu überwinden, sondern er schafft es, diese Erfahrung zu einer universellen menschlichen Erfahrung zu machen.
Ohne quasi jemals wegzunehmen, dass es eine rassistische
Erfahrung ist. Ohne es auszulöschen. Ja, genau. Man ist sich immer bewusst, das sind zwei schwarze Jungs und es geht um Rassismus in den USA, aber trotzdem wird es durch diese Perspektive zu einer universellen menschlichen Erfahrung.
Ja, ich habe schon gemerkt, dass man auch irgendwie, also ich konnte auch sehr schnell mit den Figuren bonden, also nicht bloß mit den Hauptfiguren, sondern mit dem Cast an Nebenfiguren, die da unterwegs sind, weil die eben wirklich ja mit der Kamera und dann in dem Sinne mit der Figur, aber auch mit dir reden,
ja,
und dich anlächeln und mit dir interagieren.
Ja, das stimmt. Also, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über Elwood und Turner, aber es gibt eben auch noch ganz viele andere sehr unterschiedliche Jungs in dieser Academy. Also wir lernen halt vor allem die schwarzen Jungs kennen und so also am Rand immer auch mal die weißen. Und zum Beispiel gerade der Griff, der Schauspieler Luke Tenney, den kennen wir aus Shrinking, der spielt da den Sean. Der ist ja so ein Boxer, das Boxduell wird ja auch auf der Inhaltsebene nochmal eine Rolle spielen, und den fand ich zum Beispiel auch super, oder auch der Black Mike, den wir jetzt auch in Sinners wieder gesehen haben, den Schauspieler.
Bitte sag den korrekten deutschen Titel, das ist schon wichtig.
Blood and Sinners, weil die beide, die machen optisch einen sehr ähnlichen Eindruck, aber haben sehr unterschiedliche Charaktere. Und manche, keine Ahnung, den einen Chicky Peach, den sehen wir auch noch mal in einem Zukunftsarc sozusagen wieder, einen der Mitinsassen. Und das ist auch einfach, also ein toller Cast. Und man kennt nicht viele davon schon aus irrsinnig vielen Produktionen. Ich glaube, die bekannteste ist auf jeden Fall Onjanou Ellis-Taylor, die Hattie, die Großmutter, spielt, die auch Also deren Monolog, da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, so toll fand ich den. Genau, ich weiß, vielleicht kennt ihr sie aus If Beale Street Could Talk oder When They See Us. Oder zuletzt
den Monolog auch mit der Kuchenszene? Oder?
Genau.
Ja.
Ich würde gern ein bisschen weggehen von dieser Kameraperspektive. Ich glaube,
genau, wir waren jetzt bei den Schauspielern gerade.
Weil du hattest ja gerade zu Hattie gesagt, also was ich zu Hattie sagen will, ist, Rammel Ross hat in den Interviews immer sehr stark gesagt, dass es ihm wichtig war, darzustellen, dass es eine Kontinuität nicht nur von Gewalt und Hass geben kann. Also es ist ja, wo es ja auch viel in der afroamerikanischen Kultur drum geht, quasi diese Generationen an Menschen, die Gewalt erfahren haben, dass es ja auch viel von Generational Trauma gesprochen wird, dass es ja mittlerweile, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht auch so eine epigenetische Komponente dann dabei gibt. Und Rammel Ross hat darüber gesprochen, ihm war wichtig zu sagen, dass es auch eine Kontinuität von Liebe geben kann.
Mhm.
Dass er sagt, weil, ich weiß nicht, wer ist der Enkel von Hattie?
Elwood.
Weil Elwood die Liebe von Hattie erfahren hat. Weil Hattie quasi die Liebe von, also er fängt dann wirklich bei Martin Luther King an. Er sagt, das ist quasi Martin Luther King, Hattie, Elwood, Turner und dann Turner nochmal zu Hattie. Also dass Hattie ja sich auch ganz unwissend direkt positiv gegenüber Turner gezeigt hat und gesagt hat, na, wenn Elwood nicht hier ist, dann willst du eine Umarmung haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass es hier eine Kontinuität gibt von Leuten, die Liebe und Güte, die sie erfahren haben, weitergeben und dadurch eine positive, ja, Momentum schaffen, was gegen dieses negative Momentum stehen kann, was da immer auf die einprasselt.
Ich habe ja eigentlich die Szene verstanden, weil die kommt ja direkt nach der ersten Auspeitschung, mhm, sozusagen. Fast direkt danach, diese Besuchung von der Besuch von der Hattie und wo dann gesagt wird, nee, Elwood kann leider nicht kommen. Also ich habe es so gelesen als, naja, der sieht halt so zugerichtet aus, dass sie den bewusst zurück, ja, also bewusst nicht zeigen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe es auch auf jeden Fall so gelesen, dass es ihr in dem Moment klar wird, dass er nicht kommt, weil da irgendwas passiert ist und dass die Umarmung, die sie Turner dann anbietet, auch sie die gebraucht hat in dem Moment sozusagen. Ich glaube, deshalb finde ich die Szene auch so beeindruckend. Und da würde ich sagen, ist die zweite Komponente, für die Hattie steht, neben der Liebe, steht sie, glaube ich, ganz stark für das, wofür auch Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung stand, nämlich für den Glauben daran, das System verändern zu können und Dinge schaffen zu können, wenn man sie gemeinsam angeht. Und ich glaube, das ist was sie wertetechnisch sehr stark ausstrahlt und auch an Elwood in den ganzen Kindheits- und Jugendszenen weitergegeben hat. Also wir haben ja auch dieses, ne, es geht mit seinem Lehrer, der ihn ermutigt, weil er ein sehr guter Schüler ist, da an so eine besondere Schule sich zu bewerben. Und sie sagt halt immer, ja, du musst dich besonders anstrengen, weil du bist ein schwarzer Junge, aber wenn du dich anstrengst, dann kannst du alles schaffen, so diese Erzählung. Und ich glaube, dieser Monolog hat auch deshalb so stark auf mich gewirkt, weil da halt sehr viel von ihren Lebensüberzeugungen für sie auch zusammengebrochen sind in dem Moment. So nach dem Motto, wenn sogar Elwood, ja, der gute Schüler, der immer alles richtig machen wollte, dem sie all die guten Werte mitgegeben hat in sein Leben, wenn selbst der es nicht schafft, in diesem System irgendwie zu bestehen, dass das sie total aus der Bahn wirft, neben der Tatsache, dass sie weiß, ihr Menkel geht's gerade dort nicht gut.
Ja, aber es hat sie ja nicht aus der Bahn geworfen.
Ja, also nicht aus der Bahn geworfen, das stimmt. Also sie bricht jetzt ja nicht irgendwie weinend zusammen oder so. Aber ich habe während des Monologs schon so eine Realisation in ihrem Gesicht gesehen. Ihr nicht?
Ja, also ich glaube, sie realisiert das, was off ist, aber ich glaube, sie entscheidet sich in dem Moment quasi diese Negativität nicht weiterzugeben,
mhm,
indem sie jetzt, keine Ahnung, Turner irgendwie angeht oder ihn einfach da stehen lässt, sondern sie entscheidet sich trotzdem, etwas Positives zu tun. Mhm. Genauso wie, wir spoilern ja hier, ne? Also es ist jetzt Spoilercast, genauso wie sie am Ende des Films nicht Turner wegschickt, der sich als Elwood ausgibt, sondern ihn embraced. Und sie hat ihn nur einmal in ihrem Leben gesehen, also von dem, was wir wissen. Mhm. Und er versucht gerade, die Identität von Elwood zu übernehmen. Und sie könnte das ja verhindern. Aber das tut sie nicht, weil sie auch hier die Spirale an Gewalt und Trauma nicht weiterführt, sondern sagt, okay, ich embrace ihn trotzdem. Und sie wahrscheinlich sehr schnell rafft, dass Elwood tot ist oder er es halt irgendwann sagt. Aber sie sagt, aber du bist da und du bist jetzt quasi der Nächste. Also das ist ja mal unbedingt, wenn wir von Martin Luther King sprechen, das war auch ein Priester. Und das war auch, oder nicht Priester, aber war auf jeden Fall ein Prediger. Also auch sehr viel christliche Nächstenliebe. Und was sie ja macht, ist hundertprozentig christliche Nächstenliebe. Sagt, du bist jetzt die nächste Person zu mir und ich embrace dich, als wärst du mein Enkel oder als wärst du mein Sohn. Und das ist, glaube ich, das, wo sie ein zentraler Charakter ist, dass sie sagt, sie ist die Force, die es schafft, dass Elwood, solange es geht, ein gutes Leben hat und dass Turner dann auch noch, wir sehen dann später, er hat sehr viel Trauma noch im Gepäck, aber trotzdem ein relativ normales Leben führen kann. Und das ist, glaube ich, die Idee von christlicher Nebenliebe, die dann auch Martin Luther King gepredigt hat, weil er gesagt hat, ich kenne jetzt halt nur ein paar Zitate, aber halt hier, ich habe diesen Traum, dass eines Tages die Kinder von weißen und schwarzen Menschen gemeinsam auf den Hügeln stehen können. Und da muss ich auch dran denken, es gibt ja eine, das war auch, jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben, während des Kampfes gibt es für mich auch eine Schlüsselszene.
Der Boxkampf.
Der Boxkampf, wo, ich weiß gar nicht, ob es Elwood oder Turner ist, einer wird auf jeden Fall sehr mitgerissen von diesem Kampf. Und dann sagt der andere zu ihm, this isn't the fight. Mhm. Also dieses bewusste Gegeneinander ausspielen der Schwarzen durch die Weißen, wo man sich mitreißen lassen kann, und dann sagt er, das ist eine Fight. Also klassische Black on Black Violence, was ja immer wieder vorgeworfen wird, dass das größte Problem ist, dass eigentlich gar nicht Rassismus ist, sondern dass die Schwarzen sich untereinander bekriegen. Und das Gleiche kann man über Frauen, kann man über alle unterdrückten Gruppen sagen, dass man sagt, das System versucht, die gegeneinander auszuspielen. Also klassisches Teile und Herrsche. Und dass dann halt jemand sagt, das ist eine Fight. Das ist, glaube ich, auch in dem Sinne, dass es nicht darum geht, die Leute zu spalten, sondern zusammenzubringen. Und dass so ein Boxkampf, der manipuliert wird, wo Leute mehr oder weniger zu gezwungen werden, dass das nicht das ist, wo man jetzt quasi mitfiebern muss, dass der eine oder andere gewinnt, weil es verlieren beide. Und das ist, glaube ich, auch die Systemkritik, die du vorher angesprochen hast, dass es darum geht, nicht beim System zu gewinnen, sondern das System zu verändern.
Vor allen Dingen wird er ja auch wieder so mit so einer üblichen Szene dann ja auch wieder manipuliert, mit diesem von wegen, dann wird er am Anfang vor dem Kampf nochmal zur Seite genommen und dem wird ins Kipp und Kör gesagt, also du kannst ja schon einen guten Kampf bringen und so, aber in der dritten Runde ist aus für dich.
Und dann macht er das ja nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, weil er es vergisst, ehrlich gesagt, dass das in der Runde, er hat ja die Runden nicht richtig gezählt, er dachte, es ist erst in der nächsten Runde. Ja gut, also
Frage, ob er das nur behauptet oder das tatsächlich passiert ist, auf jeden Fall kann man ja auch in dem Moment mit ihm mitfiebern, dass er sagt, entweder macht es trotzdem, weil er es vergessen oder weil er sich bewusst dazu entschieden hat. Das Publikum würde ja, also fiebert in dem Moment ja auch mit ihm mit und freut sich, dass er das gemacht hat. Ja. Und dann aber zu sagen, das ist in der Fight, das ist quasi auch, wo das Publikum dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr über Turner reden. Wir haben jetzt schon viel über Elwood geredet, der am Anfang quasi unsere POV-Person ist. Und Turner kommt ja dann als zweite POV-Person dazu. Und die sind sich ja eigentlich relativ unähnlich. Während Elwood halt so dieser Martin Luther King-Verehrer ist, ist Turner ja schon sehr desillusioniert vom System und hat eben diesen Pragmatismus irgendwie dort in der Schule jetzt eher so ein Pragmatismus von, wir verhalten uns so, dass wir möglichst nicht selber ausgepeitscht werden und so. Also das ist ja auch was Elwood sozusagen erlebt. Wenn ich mich hier versuche, moralisch zu verhalten und andere Leute zu beschützen, werde ich erst recht ausgepeitscht. Und diese Demoralisierung hat Turner sozusagen schon lange erlebt und ist jetzt eher pragmatisch, aber fällt in Sachen schwarze Bürgerrechtsbewegung halt viel mehr in die Gruppe von, wir müssen das System stürzen, damit es überhaupt irgendwie eine Chance für uns hier gibt. Es bringt nichts, innerhalb des Systems irgendwas verändern zu wollen. Und ich glaube, das macht es ja auch so spannend, die beiden miteinander zu erleben im Laufe des Films und wie sie sich beide so ein bisschen beeinflussen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, wo du, Christopher, meintest, die Liebe und der Glaube daran, dass sich was verändern kann, ist auch was, was sich durchziehen kann. Turner ist am Ende der überlebt, nicht Elwood. Aber Elwoods Geist im Sinne von, wir können was erreichen in diesem System, der lebt in Turner dann trotzdem weiter, weil mit dem hat er ihn sozusagen durch, dass sie sich kannten, weil wir uns kannten, würde in Wicked gesungen werden an dieser Stelle, weil wir uns kannten, bin ich so, wie ich bin. Das hat ihn sozusagen, also natürlich, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt ja diesen Zukunftsarc, der dann Anfang der 2000er spielt, wo wir denken, Elwood wieder treffen und stellen dann später fest, das ist aber Turner, den wir dort sehen, der Elwoods Identität angenommen hat. Der ist voller Traumata und führt sicher nicht ein supergeiles Leben. Aber der Moment, wo er die Möglichkeit kriegt, diese Ungerechtigkeiten, diese Verbrechen, die in der Academy passiert sind, mit einer Gruppe von anderen ehemaligen Insassen zusammen zur Anklage zu bringen und dahin zu fahren und diese Gräber von den Kindern, die dort alle gestorben sind, irgendwie zu sehen und so ein bisschen Closure zu finden. Ich finde, da merkt man sehr stark den Geist von Elwood, die Kontinuität des Geistes von Elwood, die weitergetragen wurde, auch zu Turner.
Wo du gerade die beiden Sichtweisen aufgeführt hast von den Zweien, musste ich noch mal zurückdenken an unsere Besprechung von One Night in Miami, wo wir das ja auch ganz stark hatten mit dieser vor allen Dingen Linie zwischen Malcolm X und Sam Cooke.
Ja.
Und da bringt das noch mal eine weitere Sichtweise zu der Diskussion dazu, würde ich sagen.
Total. Genau, und ich finde da auch ganz, nee, du wolltest erst was sagen, Christopher?
Ja, also ich zu dieser Kameraperspektive, also wir verstehen ja dann am Schluss des Filmes, dass die Überschulterperspektive quasi so ein bisschen Elwood darstellt, der quasi über die Schulter von Turner.
Genau, also erklär kurz, was die Perspektive ist in dem Zukunftsakt.
Genau, also es gibt, in dem Zukunftsakt haben wir quasi nicht mehr diese aus den Augen des Charakters heraus Perspektive, sondern schauen ihm so über die Schulter.
Ein bisschen wie bei einem Third-Person-Spiel.
Und es ist aber auch so eine Fixkamera. Also egal, wie er sich bewegt, die Kamera geht quasi immer mit. Und man kann das ja auf der einen Seite interpretieren, dass es quasi die Schuld, die Last, das Geheimnis, was quasi ihm auf den Schultern liegt. Aber es ist, wie du auch gesagt hast, auch so ein bisschen Elwood, der durch Turner dann wirkt. Weil er Turner verändert hat, lebt Elwood auch so ein bisschen weiter. Und es gibt ja auch eine Perspektive, die man über, sag ich mal, Nachleben oder so eine Geisterperspektive, so eine Geistlichkeitsperspektive, dass man sagt, ein Mensch ist erst wirklich gestorben, wenn der letzte Mensch gestorben ist, der sich noch an ihn erinnern kann. Mhm. Also dass solange man sich an jemanden erinnert, jemand nicht wirklich tot ist. Oder solange man sich an sein Wirken erinnert, jemand nicht wirklich tot ist. Und dass auch wir hier dieses Generational-Thema ganz stark haben. Also dass man sagt, die Leute, die uns quasi geprägt haben, die vor uns kamen, schauen uns sozusagen bei allem dem, was wir tun, über die Schulter und beeinflussen uns. Und jetzt nicht auf so eine tatsächliche Perspektive, so eine Sci-Fi-Mystery-Perspektive, aber durch so eine historische Perspektive. Also dass alles, was wir tun, dass wir quasi immer nur auf den Schultern der Riesen unserer Vorfahren stehen. Und all das, was wir tun, beeinflusst wird durch das, was wir vorher gemacht haben und was auch vor uns passiert ist. Ich halte mich jetzt zurück, da irgendwas von materiellem Realismus und Marx und sowas zu sagen, aber es geht schon sehr stark in die Richtung, dass man sagt, alles, was eine Person ist, ist dadurch, dass sie zu dem geworden ist, was sie ist. Es ist nicht Gott gegeben, es ist nicht einfach Natur gegeben, sondern die Person ist immer zu dem geworden, was sie ist, durch alle Erfahrungen, die vor ihr kamen und alle Personen, die sie beeinflusst haben. Und ich glaube, das zeigt diese Kameraperspektive.
Ja. Genau, also wir haben ja auch in der Gruppe, mit der wir den Film geguckt haben, darüber gesprochen, ab wann wir sozusagen für uns jeder verstanden hatten, dass das im Zukunftsarc Turner ist, der Elwoods Identität angenommen hat. Und tatsächlich war das bei mir relativ schnell der Fall. Und ich glaube, es liegt daran, wie, genau wie du gesagt hast, ich habe mir vorgestellt, dass da gerade Elwood auf der Schulter von Turner sitzt und ihm beim Leben zuguckt. Und die Tatsache, dass wir halt vorher die ganze Zeit dieses Leben aus der Perspektive von Elwood gesehen haben, hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich diese neue Perspektive so verstehen konnte. Also auch da wieder sehr gut konstruiert von den technischen Gimmicks, die dann aber storytechnisch eingebunden werden. Und mein zweiter Gedanke dazu, ich finde, also so spannend, wir haben ja in dem Zukunftsarc auch noch die Bar-Szene, in der Turner, also Elwood aka Turner an der Bar sitzt und es kommt der
Cheeky Pete
vorbei und erkennt, also spricht ihn als Turner an und er widerspricht ihm auch nicht und will mit ihm sozusagen, also der hat so eine Herangehensweise von, lass mal sprechen über das, was uns passiert ist, und Turner kann da nicht so gut mit umgehen und geht dann wieder. Und ich hatte in der Szene so super starke Vibes von diese Sachen, die Turner in der Vergangenheit passiert sind in der Academy, haben ihm so ein bisschen seine eigene Identität auch genommen. Und darum war es für ihn so wichtig, eine neue annehmen zu können, die er in dieser Academy-Zeit kennengelernt hat. Weil das so eine Art Selbstermächtigung dann ist, weg von, ich bin jetzt das, was diese Leute in der Academy aus mir gemacht haben. Sie haben mir genommen, wer ich bin und meine Individualität und so, hin zu, ich embrace jetzt jemand zu sein, der vielleicht auch nicht immer ich war, aber jemand, der mich eben so stark beeinflusst hat. Und ich finde, das ist in dieser Szene für mich total rübergekommen.
Mhm, ja. Ich habe es übrigens erst in der Auflösungsszene kapiert, dass das gar nicht Elwood ist. Weiß nicht, Erik, wann hast du es verstanden?
Ja, also nicht so wirklich. Also erst jetzt, wo ihr es nochmal besprochen habt, ist mir wirklich nochmal klar geworden, wie das eigentlich so gemeint war. Also es war ja schon klar, dass Elwood dann da natürlich nicht sein kann eigentlich.
Genau, weil wir ihn sehen, wie er bei der Flucht der beiden aus der Academy erschossen wird von dem Ollen, wie hieß er?
Aber es könnte ja auch so eine Sache sein von einer fiktiven Zukunftsszene. Mhm. So eine Was-wäre-wenn-Szene.
Ja, ja.
Aber eure Lesart finde ich da schon noch mal schöner.
Ja, wir sehen ja diese Szene, wo der, also Turner quasi nach der Flucht zu Grandma Hattie kommt. Und das hören wir nicht, aber es wirkt wie, er sagt ihr quasi gerade, ihr Enkel ist gestorben. Und sie trauert dann und nimmt ihn aber auf und bittet ihn herein. Und die Szene finde ich unglaublich wichtig dafür, quasi, dass wir als Zuschauende das moralisch okay finden, dass er die Identität von Elwood annimmt. Weil man könnte das ja auch so, was soll das jetzt, dass er da plötzlich mit einer anderen Identität weiterlebt. Aber sie gibt ihm ja sozusagen ihren Segen dafür, das zu tun.
Ja.
Und da sie ja sowieso der Segen des Films ist sozusagen, macht das sehr viel mit der Gesamtwirkung. Also total wichtig, dass er da der Familie diesbezüglich Bescheid gibt und die jetzt nicht denken, ihr Enkel lebt noch irgendwo weiter oder so.
Ja.
Lest ihr da auch so ein bisschen so Survivorship-Guilt rein? Also so von wegen, Elwood war der Bessere von uns und eigentlich hätte es mich erwischen sollen und sowas?
Auf jeden Fall. Ich lese das damit. Also weil diese Flucht ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, dass Turner schon das Gefühl hat, dass Elwood es auch ein bisschen wegen ihm macht mit der Flucht, weil er halt immer der war, der gesagt hat, es bringt nichts hier irgendwas verändern zu wollen. Wir werden hier nie rauskommen auf eine rechtmäßige, in Anführungsstrichen, Art und Weise, sondern fliehen ist die einzige Chance, die wir haben. Und dann genießen sie das ja auch für einen kurzen Moment so, ne? Also diese Fahrradszene, wo sie da durch diese wunderschönen Landschaften fahren. Da hatte ich den stärksten Barry Jenkins-Vibe übrigens in dieser Szene. Dass sie das so genießen und dann so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Und dieser Harper, der ja auch so grässlich gespielt wird von dem Fred Hertzinger, den wir aus White Lotus kennen und der gerade einen der Imperatoren in Gladiator 2 ja auch gespielt hat, dass der dann da ums Eck kommt und diesen ganzen Traum, dieses Genießen können zunichte macht und damit auch Elwood zunichte macht. Ich lese das da ganz klar rein, dass Turner das nicht bereut, dass sie es gemacht haben, aber dass er diesen Survivor's Guilt auf jeden Fall mit sich trägt.
Ja, an der Szene spielt der Film natürlich auch mit dem typischen Hollywood-Klischee oder bricht es, weil der typische Hollywood-Klischee bei solchen Filmen wäre natürlich, sie entkommen um Haaresbreite und in letzter Minute und am Ende ist alles gut, aber das ist halt nicht der Film.
Ich finde auch, der Film erinnert mich ganz stark an Moonlight. Weil Rammel Ross, vielleicht ist auch dadurch geeinflusst, Rammel Ross hat gesagt, er hat Moonlight gesehen und er hat noch nie erlebt, wie eine Kamera so schwarze Menschen anschauen kann. Und wenn man sich mal vergleicht, wenn man sich mal das, könnt ihr ja mal zu Hause machen, das Moonlight-Poster hervorholt, das klassische quasi mit den drei Lebensphasen vom Hauptcharakter und dann hier irgendein Nickel Boys quasi Foto, wo entweder Elwood oder Turner zu sehen ist, die gucken immer sehr liebevoll. Es gibt, glaube ich, wenige Szenen in dem Film, wo die beiden sich nicht mit absolut Empathie anschauen. Also die haben immer eine Wärme in dem Blick, oder wenn man sich einfach das klassische Nickelboys-Poster anschaut, wo sie nach oben schauen in diese Spiegeldecke. Und das Vergleich mit dem Moonlight, das ist schon sehr ähnlich, aber in ihrer Ähnlichkeit einzigartig. Weil ich glaube, es gibt wenig Regisseure, die mit so viel Liebe auf ihre Figuren schauen, wie Rebel Ross, würde ich jetzt sagen, nur dadurch, dass ich Nickelboys gesehen habe und halt Barry Jenkins. Das sind keine Regisseure, die irgendwie eine Art von Zynismus in ihren Film einbringen wollen.
Ich finde, die eint auch sehr der poetische Umgang mit der ganzen Thematik, mit schwarzen Schicksalen und mit diesem unbedingten Bewahren von Individualität, während ein System dargestellt wird, was eigentlich Individualität wegnehmen und die Leute zu einer Masse der schwarzen Menschen sozusagen machen will. Und bei Moonlight ist es vielleicht, wie haben schwarze Männer zu fühlen, sozusagen, ist das, was da so, das ist, was dich, dieses Massenphänomen, und hier ist es halt, schwarze junge Menschen überhaupt in den 60er Jahren in den USA und dieses vom weißen System zum schwarzen Straftäter gemacht zu werden, sozusagen. Und dass die beiden es schaffen, halt sowas aufzunehmen, aber so einen poetischen, ja, liebevollen Umgang damit zu finden. Also ich meine, If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins hat nicht umsonst den Untertitel Love Leads All the Way. So, obwohl es auch ein Film ist, in dem den Hauptcharakteren unfassbar krass schlimme Sachen passieren. Und ich finde, das eint die beiden wirklich sehr. Deshalb freut mich, dass wir da nochmal über den Vergleich gesprochen haben.
Ich würde gerne nochmal kurz über den Inciting Incident reden wollen, weil für mich ist das nochmal ein Kontrast zu dem, was ich in hier Rebel Ridge gesehen habe. Und zwar in dem Sinne, wie die Szenen angelegt sind und was sie auslösen wollen. Weil ich glaube, bei Rebel Ridge ist es doch eher so, nur auf den Schock und auf den, du musst jetzt wütend sein und das muss dich wütend machen und du musst das schlimm finden, was hier passiert, geschnitten ist. Während das hier eher so, du bist halt in der Figur so drin, dass es eher so eine Hilflosigkeit auslöst. Dass da dieser Polizist ankommt und eben, ja, wegen einer ganz anderen Sache den Fahrer da anhält und aber Elwood sofort mit verknackt, weil er einfach mitgefahren ist. Also der ist ja wirklich bloß Bystander bei der ganzen Sache. Der hat damit nichts zu tun. Und ich könnte mir auch so eine total die Leute auf 180 bringen wollende, wutauslösende Szene vorstellen, daraus machen zu wollen. Aber ich glaube, das will der Film nicht machen, sondern der will eher die Hilflosigkeit und die Verzweiflung von Elwood in dem Moment widerspiegeln.
Ja, total. Wir haben über zwei stilistische Sachen des Films noch nicht oder noch nicht ausreichend gesprochen, finde ich. Die eine ist, Christopher hat es kurz angedeutet, es werden immer wieder auch dokumentarisch Bilder aus der Realität gezeigt. Denn das, was wir hier als Geschichte vorgeführt kriegen, also die Nickel Academy hat es nicht gegeben, aber es basiert auf einer wahren Geschichte von der Dozier School for Boys in Florida.
Also die Geschichte hätte genauso passieren können.
Also und das ist auch genauso eine Geschichte, in der in den frühen 2000er Jahren ganz viel rausgekommen ist über diese Schule, da wo mehr als 100 schwarze Schüler getötet wurden und ein Teil davon wohl durch ähnliche sadistische, rassistische Quälerei, wie es hier im Film dargestellt wird. Und da war es dann auch so, dass es eine Gruppe ehemaliger Schüler gab, die eine systematische Aufklärung dieser Todesfälle in Anführungsstrichen gefordert haben, wo es dann auch eine Untersuchungskommission gab. Und die Schule wurde dann später auch geschlossen, offiziell aus ökonomischen Gründen und nicht wegen dieser ganzen Geschichten, die dort aufgedeckt wurden. Aber da wurden dann später sogar noch neue Gräber entdeckt und wahrscheinlich ist 100 noch viel zu gering gegriffen, die Zahl. Und auf jeden Fall arbeitet der Film ja mit dieser realen Geschichte, indem er immer wieder so, ja, fast collagenmäßig davon Dinge zeigt, wie diese in der Jetztzeit sozusagen diese Schülergruppe versucht, das Ganze aufzuklären. Es werden so Schlagzeilen eingeblendet oder Fernsehbeiträge eingeschnitten oder sowas. Ich glaube, das hätte Ramel Ross nicht machen müssen, aber es hilft auch dabei, diese Jetztzeit-Timeline und die Dinge, mit denen sich Turner aka Elwood dann auseinandersetzt, uns als Zuschauenden nochmal besser ersichtlich zu machen.
Ich finde es auch wichtig, dass wir diese Verbindung zur Jetztzeit bekommen, damit das nicht etwas ist, was wir als Schwarz-Weiß-Foto im Kopf behalten. Also dadurch, dass wir solche Geschichten halt aus den 50er, 60er Jahren ganz viele Filme drüber haben, aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, wird das immer quasi so, das war von der vergangenen Zeit. Aber dass Leute, die das damals erlebt haben, heute noch am Leben sind, das macht man sich gar nicht so bewusst. Also dass Elwood oder Turner heute noch, also die echten Menschen, sofern sie überlebt haben, heute noch leben könnten, das, glaube ich, macht der Film sehr deutlich, dass das ein Thema ist, was jetzt betrifft. Und ich habe nochmal einen Wikipedia-Artikel aufgerufen, weil ich mir das im Hinterkopf gespeichert hatte.
Von dem realen Fall jetzt,
Wikipedia-Artikel? Genau, von dem realen Fall. Das Gesetz, was diese Leute entschädigt hat, ist letztes Jahr in Kraft getreten.
Mhm.
Also
aktueller geht es eigentlich nicht.
Genau, aktueller geht es eigentlich nicht. Also 10 Jahre haben die daran gearbeitet, dass die Opfer anerkannt werden, dass sie entschädigt werden, dass es offizielle Entschuldigungen gibt und das ist letztes Jahr in Kraft getreten und wahrscheinlich wäre dieses Jahr unter den Bedingungen, in denen die USA sich jetzt befindet, auch nicht mehr möglich gewesen. Und das ist etwas, glaube ich, was ganz wichtig ist und was ich dem Film hoch anrechne. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir werden heute auch nochmal ganz kurz über Sinners sprechen, was der Film ein bisschen auch so macht.
Eine Trope, die ich ja persönlich sehr hasse, ist, wenn ein Film zu Ende ist, der auf realen Sachen basierte und dann kommen noch 5 Texttafeln, was weiter passiert ist mit der Geschichte. Und das umgeht dieser Film halt total, dadurch, dass er das quasi direkt in die Geschichte einbaut und nicht noch eine Texttafel hat und dann kommt noch die letzte Texttafel. Das Gesetz ist erst letztes Jahr in Kraft getreten. Genau. So hätte man es halt auch machen können. Und es gibt genug Regisseure, die das genauso gemacht hätten. Es ist viel zu beliebt, dieses Stilmittel. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit, wie Ramel Ross das gemacht hat.
Ja, ja.
Die zweite stilistische Sache, über die wir noch sprechen müssen, die wir noch nicht mal angedeutet haben bisher, ist, der Film arbeitet ja auch mit Szenen aus dem Film Flucht in Ketten, auf Englisch The Defiant Ones von 1958 mit Sidney Poitier. Und das finde ich auch nochmal aus, also da habe ich länger drüber nachgedacht, wozu brauchen wir das in diesem Film, ne? Und ich habe mir so zwei Sachen, glaube ich, erschlossen. Vielleicht gibt es auch noch 100 andere, die ich nicht sehe, aber was ich sehe ist, Sidney Poitier war halt so gerade zu der Zeit der eine respectable black man, der in Hollywood für Rollen von schwarzen Figuren gecastet wurde. Und das ist ja so ein bisschen genau das Ideal, dem der junge Elwood die ganze Zeit nachstrebt. Nämlich sich Sachen erarbeiten können, so eine Rolle erarbeiten können und dann in der Welt anzukommen. Und das finde ich ganz spannend, dass sie da ausgerechnet quasi einen Film mit ihm genommen haben. Und gleichzeitig ist es ein Film, und jetzt kommen wir zu der Inhaltsebene des Films, in dem es ja, wie der Titel schon sagt, darum geht, dass zwei Leute fliehen, die aneinander gekettet sind. Und das kann man ja also ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass wir da auch eine inhaltliche Parallele haben. Denn hier bei uns im Film fliehen ja Turner und Elwood zusammen und sind vielleicht nicht durch eine tatsächliche Kette aneinander gekettet, aber wie sehr sie in ihren Schicksalen aneinander gekettet sind. Ich glaube, das haben wir ja jetzt schon ausreichend elaboriert in den letzten Minuten. Und genau, das finde ich eigentlich ganz schön, dass quasi in dieser Doppeldeutigkeit diese Szenen hier reingeholt werden. Und sie werden ja nicht nur uns gezeigt, sondern wir sehen diese Szenen, weil Turner, also Elwood, der Turner ist in der Jetztzeit die ganze Zeit diesen Film immer wieder gucken muss. Also der macht ja auch was mit ihm. Und ich glaube, dass genau dann dieses aneinander gekettet sein nochmal verdeutlichen soll.
Ja.
Ja. Das waren die beiden stilistischen Sachen, über die ich noch reden wollte. Im Prinzip sind wir dann durch. Wenn wir noch kurz über Kritik reden wollen, wir kennen alle mindestens eine Person, die diesen Film nicht zu Ende gucken konnte. Nicht, weil sie ihn schlecht gefunden hat, sondern weil sie Motion Sickness bekommen hat.
Man muss dazu sagen, das kann man auch nicht nachhören, diese Person war dabei Fahrradfahren.
Auf dem
Hometrainer.
Genau, aber also ich glaube, wenn man vielleicht anfällig für sowas ist, könnte es wahrscheinlich schwierig sein, diese Kameraperspektive irgendwie mitzunehmen.
Glaubst du, Ramel Russ bringt noch irgendwann die stabilisierte Version raus fürs Heimkino?
Als Bonusfeature
so
auf der DVD?
So wie es hier Memento auch in richtiger Reihenfolge gibt?
Oder die, wo hier das Bild durch so eine 360-Grad-Halbkugel ersetzt wird und dann kann man den Film wirklich mit so einem VR-Headset experiencen und selber hin und her
gucken. Die Nickel Boys VR-Experience, jetzt in Disney World.
Jetzt kommt ja hinzu, dass Leute, die bei so einer Kamerasperspektive Motion Sickness anfällig sind, wahrscheinlich auch VR nicht so gut abkönnen.
Ja, aber dann muss man seine eigene Kotze nicht sehen.
Okay. Ja, so kann man das auch sehen.
Ich muss die Stimmung ein bisschen auflockern, um wieder aus dem Film rauszukommen.
Auf jeden Fall, das ist das Einzige, was mir so richtig an Kritik untergekommen ist. Ansonsten kann ich nur sagen, ich finde, das ist eine absolute Empfehlung, diesen Film zu gucken. Auch wenn ihr jetzt durch unser Hören hier, wenn ihr das gehört habt, ohne den Film vorher gesehen zu haben, den großen Twist sozusagen schon kennt. Ich glaube, das tut 0,0 Abbruch an der Seherfahrung dieses Films und ich würde das jedem empfehlen, zu versuchen, diesen Film zu schauen.
Ja.
Und ich würde sagen, um jetzt nochmal das Thema Kunstfilm reinzubringen, dass es vielleicht nicht ein Film ist für jeden Moment, sondern eher ein Film ist, den man sich bewusst einschaltet, wenn man auch weiß, dass man der gerade aufnahmefähig ist, der ist vielleicht nicht so für so einen Samstag oder Sonntagnachmittag. Man will einfach ein bisschen Bespaßung haben, Film.
Sehr gut. Christopher, noch irgendwelche finalen Worte?
Nö.
Nö. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Thema für heute. Teilt uns gerne auch auf allen möglichen Kanälen mit, wie ihr den Film fandet. Und vielleicht auch, welchen Leuten ihr besonders empfehlen würdet, so einen Film zu gucken. Ich finde es hier gar nicht so leicht. Also ich glaube, jemand, der einen Barry Jenkins Film mochte, wird den hier wahrscheinlich auch mögen. Aber wenn euch noch andere solche Vergleichssachen einfallen, schickt doch gerne mal einen Kommentar rüber.
Ich finde auch, ganz kurz, das gehe ich wieder ein bisschen Film rein, aber glaubt ihr, das ist auch so ein bisschen so ein Spike Lee-Film?
Interessiert mich auf jeden Fall, was Spike Lee dazu sagen würde.
Ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Film, den auch Spike Lee gut findet.
Das recherchieren wir gleich erstmal nach der Sendung, ob Spike Lee sich schon zu dem Film geäußert hat.
Ja, und vielleicht noch als allerletzten Satz von mir, also dieses Stilmittel von wegen noch zwischendrin so Szenen reinzuschneiden, ohne Kontextualisierung. Das hatten wir ja auch schon bei, wie hieß der KZ-Film letztes Jahr?
Zone of Silence? Nee, Zone of Interest.
Zone of Interest. Da hatten wir ja auch schon solche Schwarz-Weiß-Szenen, die dann zwischendrin mit dem Mädchen in den Apfel reingespielt wurden. Ich finde das ein interessantes Stilmittel, was man auch gerne öfter einsetzen kann, wenn es sich inhaltlich lohnt.
Jetzt will ich auch noch eine letzte Sache, sorry, dazu sagen. Das sind auch zwei Sachen, also quasi so real Archivmaterial einspielen und so eine, sag ich mal, technische Spielerei einbauen, in Anführungsstrichen Spielerei. Das sind auch zwei Sachen, die sehr schnell, sehr billig und sehr aufgesetzt wirken können. Das kann beides sehr schnell nach hinten losgehen. Also bei Kamera könnt ihr euch dann hier anschauen von Robert Zemeckis, wenn ihr eine schlechte Version sehen wollt. Und bei Archivmaterial im Grunde alles, was Adam McKay hier verbrochen hat. Und beides zusammen ist da nochmal ein größeres Risiko und es funktioniert so perfekt. Also das ist schon eine Meisterleistung.
Sehr schön. Das vielleicht als letzte Worte zu Nickel Boys und dann übergebe ich die Moderation wieder an Christopher.
Vielen Dank, Rebecca. Wir kommen nach dieser intensiven Besprechung über einen nicht so einfachen Film zu unseren Kulturpicks. Eine Mischung aus seichten und auch etwas tiefer gehenden Sachen. Und ich würde sagen, hier macht der Erik mal den Anfang. Mit einem Film, den wahrscheinlich schon viele auf den Lippen haben.
Ja, da bleiben wir gleich im ähnlichen Fahrwasser. Und auch und den habt ihr ja auch schon jetzt mittlerweile, haben wir alle schon gesehen. Wo ich dann auch noch mal drauf gespannt bin, Becky, wie du den Horroraspekt davon ausgehalten hast. Ich bin davon vor allen Dingen reingegangen wegen beim Peer-Horrorfilm mit schwarzen Figuren. Mhm. Fand ganz ich kurz, interessant.
Es geht um Sinners, falls es noch nicht klar geworden ist.
Ja, genau. Es geht um Blood and Sinners. Und dann bin ich da reingegangen und fand es einen überraschenden Genre-Mix, der überraschend wenig Horroranteil hatte, sondern eher sich tatsächlich mehr um diese ganze schwarze Kultur und Musik in den 1930ern beschäftigt hat, weil das Ziel bei den Smoke and Stack Zwillingen, die wollen ja sozusagen eine Jukebar eröffnen und ja, der Film startet ja dann so ein bisschen mit so einem Getting the Band Back Together Moment und trifft und nimmt dann erst seinen Turn in das eigentliche Horrorthema, was ich eigentlich immer sehr schön finde, wenn so ein Horrorfilm erstmal so ein bisschen eine Wärme und eine Fallhöhe aufbaut. Und ja, aber unterliegend sind natürlich ganz andere Themen. Wie zum Beispiel dieser Typ, der den da diese alte Mühle verkauft, der zwar behauptet, ja, Kuckucksgarn gibt's ja nicht mehr und ich war da vielleicht mal drin, aber es ist ja alles nicht mehr. Und wie das dann nochmal zurückkommt später im Film, kann man sich natürlich erahnen. Und ja, dieser ganze Umgang mit der Musik. Also ich finde, sehr einprägsam ist natürlich die eine Tanz- und Musikszene in der Mitte des Films, wo sie auch wirklich auf einmal den Surround und den Stereo-Sound komplett aufdrehen und auf einmal, man merkt wirklich die Musik um einen herum tanzen. Also das war wirklich sehr, sehr hereinziehend, die und sehr ja, berauschend, die Szene, wie sie die umgesetzt haben. Das fand ich sehr begeisternd.
Ich will sagen eigentlich nicht so viel zu Picks von anderen, aber ich will einmal sagen, ich sehe von mir das Meme von Carl Weathers und Arnold, wie sie sich quasi die Hände reichen. Kennt ihr das? So dieser Armschlag? Mhm. Und auf dem einen Arm steht Christopher Nolan Fans und auf einem anderen Arm steht Barry Jenkins Fans und in der Mitte ist Blood and Sinners.
Ja. Ja, why not? Auch ein Film, der ein visuelles Gimmick hat, was auch schnell so ein Filmbro-Gimmick werden könnte mit den Zwillingen, die vom gleichen Schauspieler gespielt werden und was für Szenen sie so gestalten, wo Michael B. Jordan zweimal zu sehen ist und so. Und wo der Film aber nicht darin abdriftet, so, nur so ein Filmbro-Film zu sein.
Die schwierigste Szene von dieser ganzen Geschichte ist ja die, die so am schnellsten übersehen wird.
Gleich am Anfang, die Zigarettenszene.
Also achtet mal auf die Zigaretten in diesem Film und denkt mal darüber nach, wie das gedreht wurde und euch wird der Kopf explodieren. explodieren einige Köpfe in dem Film, aber euch auch.
Ist, glaube ich, ein Film, der im Kult bis Jahresrückblick nochmal die eine oder andere Rolle spielen wird.
Ja, das wird der
Film des Jahres. Den Horroraspekt.
Ich bin sehr gut mit dem Horror klargekommen, aber ich bin da jetzt auch mittlerweile, also ich habe mich rangetastet, also ich bin immer noch nicht so ein Fan von so Body-Horror und ich erschrecke mich immer noch schrecklich über Jumpscares, aber so dieses ganze Vampirische in dem Film, da konnte ich gut mit umgehen.
Wir haben ja dieses Mal keine Podcast-Größe, deswegen habe ich jetzt einen Podcast-Auftrag, ich würde gerne eine Team-Schere-Folge zu diesem Film haben.
Oh ja, ja, bitte, bitte.
Würde ich auch sehr gerne haben.
Dieser Film muss geshared werden.
Sehr schön.
Geschoren.
Das war Sinners.
Das war Sinners.
Oder Blood and Sinners, wie er auf Deutsch heißt.
Also, und falls ihr, also wenn ihr das jetzt hört, der läuft ja noch im Kino. Falls ihr ein IMAX-Kino in der Nähe habt, ich empfehle das selten, aber ich glaube, bei dem Film könnte es sich lohnen, ihn im IMAX-Kino zu sehen.
Ja, es gibt auch auf YouTube einen Erklärungsfilm von Ryan Coogler, wo er alle Formate erklärt, die man den Film schauen kann und was das Beste ist. Und also wirklich, ich bin auch nicht so ein Typ, aber findet das beste Kino, was ihr realistischerweise erreichen könnt, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen und schaut diesen Film dort.
Sehr schön.
Ich mache weiter mit was ganz anderem. Wir machen mal jetzt hier nicht schwere Filme, noch nicht mal geskriptetes Thema. Becky und ich haben eine neue Obsession und es ist Game Changer. Tatsächlich eine Empfehlung auf unserem Jahresrückblick vom lieben Lars, der gesagt hat, schaut euch nicht nur die Gamechanger-Ausschnitte auf TikTok an, sondern kauft euch eine Abo für Dropout. Und nachdem jetzt diese grandiose 7. Staffel rausgekommen ist, haben wir gesagt, wir müssen jetzt mal Dropout-Jahresabo abschließen. Und also für alle, die das nicht kennen, ich erkläre gar nicht die Vorgeschichte. Das Prinzip von Gamechanger ist, dass es eine Gameshow ist, wo jedes Mal das Spiel ein anderes ist und außer dem Moderator niemand weiß, was das Spiel ist. Und sie müssen quasi während dem Spiel herausfinden, was das ist. Und
alle Teilnehmenden sind Comedians.
Genau, es sind Comedians, das sind alles Leute, die sehr gutes Timing haben, Vorerfahrungen im Impro-Bereich, im Theaterbereich, in was weiß ich haben. Das sind alles Leute, die spontan sehr lustig sein können. Das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, aber trotzdem werden die da vor Herausforderungen gestellt. Und es ist ab Staffel 1 das lustigste und kreativste, was je irgendwo veröffentlicht wurde. Punkt. Es gibt eine Folge, wo drei Kandidaten sind, die haben schon länger eine Improv-Shakespeare-Truppe. Also sie machen ein Impro-Theater, aber quasi in Shakespeare-Englisch. Und es gibt eine gesamte Folge, wo sie ein gesamtes Theaterstück improvisieren.
Genau, wo sie von Sam so Prompts kriegen wie, du kriegst Punkte, wenn du 90er-Jahre-Songtitel einbaust.
In Shakespeare-Dialoge. Es gibt eine Folge, wo sie Leute einladen, die haben einen Impro-Musical-Podcast, wo sie jede Folge ein Musical improvisieren. Und das machen sie dort auch. Ist wirklich perfekt. Es gibt Folgen, es gibt jetzt von der 7. Staffel eine Folge, da haben sie die Aufgaben ein Jahr vorher bekommen und hatten ein Jahr Zeit, diese Aufgaben zu erfüllen. Es gibt eine Folge, wo sie reingelegt wurden und dann hatten sie schon eine Woche vorher die gleiche Folge aufgenommen und haben so Challenges gemacht und mussten jetzt in der neuen Folge quasi ihre persönliche Bestzeit schlagen.
Also es ging gar nicht darum, besser zu sein als die anderen, sondern nur besser als man selbst eine Woche vorher.
Und dann denkt man, die Folge ist vorbei und dann kommt nämlich die letzte Runde, die sagt, okay, jetzt müsst ihr nochmal eure Bestzeit überbieten. Und die sind so fertig und die machen die beleidigenden Moderatoren und sagen, du bist der schlimmste Mensch aller Zeiten. Und es ist alles immer einerseits sehr witzig. Es ist also auch, also sag ich mal, es wird sehr viel auch Privates von den Leuten erzählt. Es ist
sehr
sehr, sehr raunchy, aber es ist extrem wholesome. Also es wird niemand vorgeführt. Es gibt keine Challenges, wo man sich wirklich irgendwie zum Affen, also es ist nicht so
jung. Er überlegt sich sehr gut, wen er zu welchem Thema dazu holt. Sie haben sehr gute Regeln zu, wenn jemand irgendwas nicht machen will, wenn er ein Timeout braucht in der Sendung oder so, haben sie so Zeichen, die sie dann machen und dann wird pausiert und sowas. Also sie achten da auch sehr auf Consent und so.
Genau, also sehr extrem diverser Cast. Menschen aller Couleur spielen dort mit, sie versuchen das. Und generell drumherum muss man wissen, Dropout TV, das ging früher aus College Humor hervor. Das kennt man vielleicht noch von YouTube. Und dann hat der Chef von diesem Dropout-TV-Streaming-Service quasi ein Management-Buyout gemacht, also hat sich das selber gekauft und hat das jetzt so aufgezogen, also die sind alle in der Gewerkschaft. Es gibt ein Profit-Share, also selbst wenn man dort nur, keine Ahnung, einen Tag lang als Assistent dort gearbeitet hat, bekommt man, wenn die Firma Profit gemacht hat, am Ende des Jahres quasi einen Teil dieser Profite anteilig ausgezahlt. Also sind alle Beteiligten werden fair bezahlt, alle, wird niemand ausgebeutet, hintergangen, was weiß ich. Also es ist, sage ich mal, wie ethisch angebaute Comedy, die man dort sehen kann. Und Dropout TV hat natürlich noch viel mehr. Die machen hier Dimension 20, also so D&D Live Play. Die haben alle, also aus Game Changer sind schon eigene Sendungen hervorgegangen, die mal ein Spiel in Game Changer waren und dann ihre eigene Sendung bekommen haben. Und es ist echt wholesome Fun, den man sich einfach schön einen langen Abend reinziehen kann, wenn man eben keinen Bock auf sowas wie Nickel Boys oder Blood and Sinners hat.
Ja.
Absolute Empfehlung. Rebecca.
Ich habe auch was Lockeres, und zwar für die Zielgruppe von Menschen, die Knives Out, Glass Onion ganz gut fanden, also so Murder-Mystery-Geschichten with a twist und mit ein bisschen humorvoll und ein bisschen weird und ein bisschen einem sehr charismatischen Ermittler, nämlich die Netflix-Miniserie The Residence, die mit Uzo Aduba in der Hauptrolle. Ich habe mich so gefreut, sie mal wiederzusehen. Wir kennen sie alle noch als Crazy Eyes in Orange is the New Black.
Und Bismuth in Steven Universe.
Richtig. Und genau, sie ist hier quasi eine externe Beraterin der Polizei. Und der Mordfall passiert in The Residence, nämlich in den Wohnetagen vom Weißen Haus während einem Staatsempfang, Bankett, Essen, was auch immer. Der Chief Usher wird ermordet, gespielt von Giancarlo Esposito, den wir dann auch in einigen Rückblicken immer mal also wieder.
Nicht der Musiker Usher, sondern so der Chef-Butler sozusagen. Ja,
genau. Ach stimmt, ich kannte Usher vorher auch noch nicht. Genau, also der Chef-Butler wird ermordet. Jeder ist im Prinzip verdächtig, den wir im Laufe des Films, der Serie kennenlernen. Und wie soll ich sagen, Cordelia Kapp, also Uzo Adubas Figur, hat eine sehr interessante Art zu ermitteln. Und das ist insgesamt sehr, sehr lustig. Sehr viele wilde Charaktere tauchen da so auf im Laufe der Staffel und es gibt Folgen, also ich glaube gerade die drittletzte oder die vorletzte, da passiert plötzlich was, da hat man gar nicht mit gerechnet und ja, kann man sehr gut gucken. Man würde sich fast wünschen, es würde jetzt mehr Cordelia Cup geben, aber ich glaube, das bleibt bei der einen Staffel. Das basiert
weißt
auf
du schon?
Das ist halt eine Miniserie und es basiert auf einem Roman, wo es nur den einen von gibt.
Das hat ja noch nie jemand irgendwo, das ist ja Shonda Rhimes, wenn die will, dann will
ja,
die das.
Gucken wir mal. Ja. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Back to you, Erik.
Genau. Und ich habe jetzt mal noch als Palette-Cleanser noch was mit, was ein bisschen in die andere Richtung geht, was auch ein bisschen Wärme hat und Wholesomeness hat. Und da steige ich mal damit ein. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Jahresrückblick. Da hatte ich eine Serie mit Tendenzen gepickt. Und die hatte mir auch sehr gefallen. Also Undercover im Seniorenheim.
Mhm.
Und dann hatte mir Netflix eben und Prime eben immer mal wieder The Good Place vorgeschlagen im Thumbnail und da habe ich dann jetzt einfach mal, ich habe jetzt endlich mal drauf geklickt und angefangen und ja, was soll ich sagen, mir gefällt die Serie sehr gut, also ist sehr, sehr begeisternd. Es ist eine sehr, sehr positive, warme, wholesome Stimmung. Und ja, ich bin in 2 von 4 Staffeln aktuell, also mitten in der zweiten. Also ich weiß schon so ein bisschen mehr über Michael Bescheid. Und ja, aber schon die erste Staffel ist sehr gut gemacht. Also man hat eben diese 4 Hauptfiguren, auf die es immer wieder runterbricht, die eben so typisch Sitcom-mäßig, würde ich sagen, in der ersten Staffel immer so ein bisschen, man hat immer so einen A-Plot mit Eleanor, die irgendwas rausfinden will, weil sie sie ist der Meinung, das ist die Good Place, aber ich gehöre ja gar nicht hin, wie bin ich dann hierher gekommen, also in der ersten Staffel, und dann gibt es halt immer irgendwie so eine B-Handlung, die meistens irgendwas mit Michael und einem der anderen Figuren zu tun hat, die auch alle sehr, sehr speziell sind. Also es gibt zum Beispiel Chianu, den hinduistischen Mönch, der nichts sagt, und es gibt einen Philosophieprofessor, und es gibt so eine philanthropistische Influencerin.
Gespielt von Jamila Jamil.
Das spielt halt sehr gut zusammen irgendwie. Und dann taucht auch noch Adam Scott auf. als einer von The Bad Place, der jetzt endlich mal Eleanor holen will. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also gerade in dieser Zeit braucht man, glaube ich, so eine Serie, die einem ein bisschen mal einen positiven Ausblick geben kann. Und da ist das ein sehr holsames Erlebnis.
Ja, habe ich ja vor ungefähr 3 Jahren oder so hier auch gepickt, als Christopher mich dazu gebracht hatte, es endlich zu gucken. Schön, dass du das jetzt auch endlich guckst. Ich habe mich so gefreut, als du endlich zum Ende von Staffel 1 kamst.
Ich habe noch einen kleinen Überraschungspick, weil ich den erst gestern selber gefunden habe. Ich habe gestern ein bisschen länger Zeit gehabt und habe mich einfach von Netflix leiten lassen und habe mal in Eternauta reingeschaut und das auch direkt durchgeschaut. Das ist eine Miniserie oder die erste Staffel, es wird wahrscheinlich hoffentlich noch mehrere geben, aber erste Staffel hat 6 Folgen, was immer sehr angenehm ist. Eternauta ist eine argentinische Sci-Fi Apokalypsen-Serie, die basiert auf einem argentinischen Comic aus den 60er Jahren, wo es darum geht, dass auf einmal Schnee in Buenos Aires fällt, der einen sofort umbringt, sobald man ihn berührt. Also so ein bisschen The Happening, falls ihr das kennt, mit Marky Mark. und es geht um, genau, wir sehen das aus Perspektive von so einer Gruppe von pensionierten Feuerwehrleuten, die halt zufällig zu Hause waren, als das passiert ist, und das dann natürlich rechtzeitig mitbekommen, und das ist dann auch auf dem Cover, das ist so das ikonische Image, die haben natürlich dann ihre ganze alte Schutzausrüstung und können damit noch rausgehen, und es geht dann darum, dass sich langsam ein Mysterium entwickelt, also warum ist das passiert, man kann, glaube ich, schon so viel verraten, dass es der Beginn einer Alien-Invasion auf der ganzen Welt ist, aber halt vor allem in Buenos Aires, und das hat mich einfach gefesselt, weil das ist extrem gut gepaced. Also die ersten Folgen ist halt wirklich nur dieses, okay, dieser Schnee fällt, man stirbt sofort, wenn man den berührt. Der eine Hauptcharakter muss seine Frau finden, muss seine Tochter finden. Die Frau ist zu Hause, er war bei einem Freund Karten spielen, die Tochter war irgendwie bei Freunden Abendessen, und er muss jetzt durch Buenos Aires gehen und die Leute finden. Also so ein ganz klassisches Zombie-Apokalypsen-Problem, aber ohne irgendwelche Zombies. Und nach kommt's, aha, und warum ist das so passiert? Und man sieht so Lichter am Himmel und auf einmal kommen dann die Aliens. Grandioses Monster-Design, ich will nicht spoilern, sehr kreativ, auch wenn's schon in den 60er Jahren geschrieben wurde, aber sag ich mal, für moderne Begebenheiten sehr kreativ. Und nach wird immer so eine Schale zurückgezogen. Gleichzeitig ist es natürlich, es ist eine unheimlich politische Serie. Der Autor des Comics war jemand, der war in den 60er und 70er Jahren im aktiven Widerstand, also Guerilla-Widerstand gegen die diversen Militärdiktaturen, die Argentinien durchlaufen hat, und wurde tatsächlich dann auch irgendwann mal verschleppt, also fast seine ganze Familie wurde verschleppt, inklusive ihm, und er ist auch nie wieder aufgetaucht. Also man weiß bis heute nicht, was eigentlich mit ihm passiert ist. Man geht davon aus, dass er natürlich dann vom Regime umgebracht wurde, aber das ist jemand, der aktiv diese Militärdiktatur, die einerseits durch innere militärische Bestrebungen, aber auch andererseits außerhalb von fremden Mächten gesteuert wurde. Und das verarbeitet er einerseits in, wie quasi die Menschen sich organisieren, dass das Militär dann quasi die neue Autorität ist, den Widerstand plant, aber gleichzeitig das Militär ist. Und man merkt, die Charaktere finden das nicht so geil, dass das jetzt das Militär ist. Und gleichzeitig gibt es halt fremde Mächte von außen, die einwirken, und es gibt immer weitere Hintermächte, die dahinter nochmal stehen. Und das verarbeitet er halt in diesem Sci-Fi-Comic, und das greift die Serie sehr schön auf. Und die 6 Folgen sind, wie gesagt, sehr gut gepaced. Man kommt da schön durch, man wird immer tiefer reingeführt. Es sieht wunderbar aus. Die haben teilweise so verlassene Straßenzüge während Corona filmen können, also quasi Buenos Aires leer gefegt, echt abgefilmt. Teilweise haben sie auch hochauflösende Scans von der gesamten Stadt gemacht und das in der Unreal Engine dann nachgerendert und das dann als Hintergrund benutzt. Also sehr schön, also sehr hochwertig auch gemacht. Und das ist wirklich für, sag ich mal, so Fans von Sci-Fi, Mystery, Apokalypse, die vielleicht keinen Bock mehr auf Zombies haben, genau die richtige Serie.
Ich habe zum Abschluss noch was anderes. wir haben ja hier schon öfter Dinge aus dem deutschen Privatfernsehen gepickt und mir war danach mal etwas aus dem Öffentlich-Rechtlichen zu nehmen, was mir schon viele Tage als die perfekte Sache zum Nebenbeigucken beigestanden hat. Und ich nutze das, um darauf hinzuweisen, dass das ZDF gerade seine Mediathek gelauncht hat. Die heißt jetzt nicht mehr Mediathek, sondern ZDF Streamingportal.
Ach so.
Und tatsächlich ist sie jetzt auch ein bisschen mehr wie ein Streamingportal. Also sie merkt sich, was man schon geguckt hat und wo man weitermachen kann und sowas. Großartig, also hat jetzt, es war vorher schon besser als die ARD-Mediathek und ist jetzt besonders viel besser als die ARD-Mediathek. Und was ich immer gucke in der ZDF-Mediathek, jede Folge, ist die Küchenschlacht. Christopher lacht mich immer ein bisschen.
Ja, aber ich gucke auch mit, so ist es nicht.
Genau, also das ist quasi so eine Kochsendung. Ihr wisst ja, dass ich auch immer große Backen und The Taste gucke. Und ja, also es ist für mich einfach so Kochsendung nebenbei laufen lassen, ist für mich so das Perfekte, um irgendwie abschalten zu können. Und trotzdem läuft nebenbei irgendwie was Spannendes, wo ich immer mal wieder hingucken kann und irgendjemand macht irgendwas, was mich interessiert, und man kann bei der Küchenschlacht auch immer hinterher die Rezepte runterladen. Ich habe mich da schon oft inspirieren lassen von Dingen. Heute wird es bei uns zum Beispiel ein Spargelrisotto geben. Das gab es auch vor kurzem in der Küchenschlacht. Ich koche jetzt nicht das Rezept nach, aber ich habe mich inspirieren lassen. Und ich finde das da wirklich nett. Das ist nicht so eine strenge Jury, sondern es kommt immer eine Person, die guckt, was die Leute so gekocht haben, die selber auch Profikoch ist, und mittlerweile haben sie sogar einen 3-Sterne-Koch, der ab und zu vorbeikommt. Und es sind halt einfach so Leute wie du und ich, die da kochen. Von 18 bis 88 war da gefühlt schon alles dabei. Und ja, für Leute, die gerne sowas zum Nebenbeigucken suchen, jetzt wo die das ZDF-Streaming-Portal benutzbar geworden ist und auch den ganzen Backlog dieser Sendung zum Beispiel dort drin hat, lohnt sich das nochmal mehr.
Wir haben ja, wie gesagt, keine Podcast-Grüße, aber wir waren woanders eingeladen und haben quasi uns selber gegrüßt. Wir grüßen uns sozusagen selber. Wir reichen uns die Hand. Wir waren nämlich fast schon traditionellerweise eingeladen beim ESC-Schnack für den Songcheck zum diesjährigen Eurovision Song Contest. Haben dort, da kriegst du zweite Hälfte des zweiten Halbfinales.
Erste Hälfte vom zweiten Halbfinale.
Erste Hälfte des zweiten Halbfinales besprochen. Wie wir die wie wir die Songs fanden, das verrate ich natürlich nicht. Das müsst ihr dort hören.
Aber wir hatten eine sehr spannende Mitpodcasterin.
Wir hatten eine extrem spannende Mitpodcasterin.
Nämlich Kate aus Australien, die mittlerweile in Deutschland lebt. Christoph tut immer die coolsten Leute auf. Und Australien spielt ja im ESC-Kosmos eine besondere Rolle, weil Australien ja nicht eigentlich europäisches Land ist oder zu Eurovision gehören würde, aber jetzt schon seit vielen Jahren trotzdem mitmachen darf, weil die AustralierInnen so eine große ESC-Fanbubble haben. Und ja, da waren wir im Podcast und haben zusammen mit Kate Robson dann sprechen dürfen. Und es war schon sehr spannend, weil wir hatten auch den australischen Song in der Auswahl sozusagen dabei. Und ja, Kate hat uns nochmal ein bisschen mehr auch über den Sänger davon erzählt. Da kommt man langsam in die ESC-Stimmung. Mein Bingo folgt auch bald. Ihr kennt das schon, das ESC-Bullshit-Bingo, was ich jedes Jahr bereitstelle. Kriegt ihr dann auf den üblichen Kanälen mit, dass ihr euch das auch runterladen könnt. Und bis dahin hört die Songchecks im ESC-Schnack.
Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Aber da das ja letztes Mal so gut geklappt hat, kündigen wir jetzt auch dieses Mal direkt an, was wir nächste Folge besprechen werden. Und die nächste Folge wird auch dann zeitnah nach Auslaufen dieses Themas aufgenommen. Nämlich wir besprechen als nächstes die zweite und finale Staffel von Andor. Gehen also back to the roots. Wir besprechen wieder eine Serie. Wir besprechen wieder was mit Star Wars zu tun hat. Da fühlen wir uns natürlich alle heimisch. Und man muss natürlich, kann man jetzt schon mal, glaube ich, so viel vorwegnehmen, ist gerade das Beste, was Star Wars zu bieten hat und vielleicht auch, was Disney zu bieten hat. Genau, wenn wir dann in ungefähr einem Monat, nagelt uns nicht drauf fest, diese Folge aufnehmen, dann wird auch diese Serie zu Ende gegangen sein. Nicht, weil sie abgesetzt wurde, sondern weil das schon das von Gott prädestinierte Ende dieser Serie war.
Wie immer gilt, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schickt uns gerne einen Audiokommentar, den wir einspielen können in
nicht
der Sendung.
Nicht zu Dank, Max Snyder.
Aber Max Snyder ist jetzt so geübt seit dem letzten Jahr.
Max Snyder dürfen wir gar nicht mehr so an den Pranger stellen. Der kann das mittlerweile.
Genau, also schickt uns gerne kurze Audiokommentare oder schreibt uns in der Launch, so wie Jasmin das diesmal gemacht hat, irgendwas, was wir in die Besprechung von Andor dann mit einfließen lassen sollen.
Und damit sage ich, ciao, Bilzberg.
Bis später, Peter.
San Francisco.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Erik sagt das immer so ein bisschen resigniert.
Ja, weil mir nichts einfällt.
Nix, wir müssen mal wieder die Listen rausholen. Vielleicht möchten die Hörenden, ihr könnt uns ja mal privat, also ne, als DM, jeweils Verabschiedungsfloskeln schicken, die wir beim nächsten Mal verwenden sollen,
ja,
die dann die anderen vorher nicht kennen. Ihr wisst, wie bei Geschichten aus der Geschichte, wo auch immer nur man einem von beiden die Themen schicken darf, dürft ihr nur einem von uns dreien die Abschiedsfloskeln schicken, damit wir
das
nicht alle
ja
mit der gleichen stehen.
Bei Joko und Klaas versus ProSieben als Spiel.
Mit
da
den
mussten sie eine gewisse Anzahl an Abschiedsfloskeln sagen, aber da habe ich nicht mitgeschrieben.
Das stimmt, die waren auch nicht so besonders gut. Also sie haben nicht so viele hingekriegt, wie wir das sicher hingekriegt hätten. Judy,
das war doch
eine runde Sache.
Ja.
Ziert, was man braucht.
Natürlich, ich muss hier kurz noch Ablage machen.
Das muss während der Podcast-Aufnahme passieren, das ist ganz wichtig.
Wollen wir nochmal über meine diversen Diagnosen sprechen? Wir machen doch eh Smalltalk.
Ja, halt Erik und ich dann.
Ich höre euch zu. Es wurde gerempelt. Rebecca, du warst doch bei einem Konzert, erzähl doch davon mal.
Da wurde auch gerempelt.
Wurde da, du, ich habe gehört, du warst im Wendekreis. Nee, wie nennt man das? Moshpit.
Ich war nur ganz kurz im Moshpit.
Der Wendehammer.
So stellt Christopher sich Rockkonzerte vor. Es gibt einen Wendehammer, um den sich dann alle drehen. Ich war beim Herre-Magazin-Konzert gestern. Das war sehr, 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 sehr schön. Beste Band der Welt, müsst ihr alle hören. Das neue Album ist auch ganz, ganz, ganz toll.
Das Problem ist nur, wenn du jetzt hier beste Band der Welt
das
sagst.
Das ist aber Ärzte.
Du warst beim Ärzte-Konzert.
Ich habe aber schon gesagt, ich war beim Herren-Magazin-Konzert.
Ja, aber die Leute hören doch nicht zu.
Es ist ja nicht jeder dabei, noch dabei, seinen Kalender zu befüllen.
Grüße gehen alle, gehen jetzt an alle, die gerade ihre Ablage machen. Beim Podcast hören.
Ja, in den Outtakes darf man das auch.
Beim Podcast hören, Sachen nebenher machen, kann ja jeder. Aber beim Podcast machen, Sachen nebenher machen,
Christopher,
das können nur ganz bestimmte Leute.
Soll ich mein Strickzeug doch nochmal holen?
Machst du eigentlich auch jedes Jahr am Anfang des Jahres deinen Müllkalender?
Mein Müllkalender?
Nee, wir wohnen ja zur Miete.
Ich bin doch kein Hausbesitzer.
Weil das macht mein Vati immer jedes Jahr am Anfang des Jahres. Da nimmt er sich so seinen Kalender und dann klebt der feinsäuberlich an die Stellen immer die Mülltonnen rein, wenn die abgeholt werden.
Also wenn ich, dieser analoge Kalender, den ich mache, das würde das Finanzamt ja als Liebhaberei bezeichnen. Das mache ich ja nicht für kritische Sachen. Da würde ich mir natürlich, und da gibt es sehr schöne Home Assistant-Integrationen, von der Stadt immer ziehen, wann welcher Müll abgeholt werden wird und dann ich Signale bekomme von meinem Computer.
Wie stellst du dir das vor bei uns in der Wohnung? Würde Siri dir was sagen oder würdest du...
Also hier in der Wohnung wird es ja nicht passieren. Das wäre ja dann an einem Ort, wo wir dann auch mehr Kontrolle über das gesamte Setup hätten. Und dann stelle ich mir vor, dass in jedem Raum... Also
so eine rote Alarmleuchte.
Nicht nur dafür, aber auch dafür so... audiovisuelle Alarmsignale möglich sind, verschiedenster Art.
Also eher wie so ein Martinshorn, so was immer sich im Kreis dreht, so eine Lampe, oder so eine LED-Tafel, die verschiedene Sachen anzeigen
Kennst
kann.
Kennst du bei Star Wars das Alarmsignal beim Todesstern?
Ja.
So ungefähr.
Aber warum sollte der Müll mit einem Todessignal angekündigt werden.
Keine Ahnung.
Ich stelle gerade fest, dass Christophers Todessignal und Christophers TARDIS-Geräusch gleich klingt.
Und jetzt frag ihn nochmal, wie der Wookie klingt.
wollt ihr meinen Kalenderspruch hören? Ich habe ja einen ADHS-Kalender von Zlinga, hat mir meine mich liebende Ehefrau geschenkt. Mhm. Für den Mai geht es um das Thema Kisten. Eine Kiste am Sofa, eine Kiste am Bett, wo alle Ohrringe reinkommen. Das ist für dich wichtig, Rebecca. Und das Kistensystem haben wir tatsächlich umgesetzt, sogar mit digitaler Itemverwaltung.
Was?
Ja, ich habe doch im Schrank so 4 Kabelkisten. Ich könnte dir jetzt sagen, wenn du ein bestimmtes Kabel suchst, habe ich klassifiziert, ich habe sogar jeden Gerätesteckertyp in Wikipedia nachgeschaut und korrekt klassifiziert.
Ich glaube, das ist nicht das Kistensystem, was Slinger meint.
Hast du so einen Strichcode und so einen Strichcode-Scanner, der dann aber auch irgendeiner von den Kisten ist?
Da träumt er davon, Erik, da träumt er davon.
Ich träume ja noch von meinem eigenen Hochlager. Da mache ich mit Max Snyder, mache ich da einen kleinen Workshop.
Grüße.
Und dann holen wir uns eine Ameise. Aber das auch erst, wenn wir unser Eigenheim haben.
Mit dem Abfallkalender könnte man dir die Heimautomation auch so weit treiben, dass die Mülltonne auf Schienen von selber rausfahren.
Ja, das geht dann schon in Bereiche von Wallace und Gromit.
Vor allem muss man dann nicht auch auf den Fußweg eine Schiene bauen, damit die Tonne weit genug rauskommt?
Ja.
Ja, das geht ja natürlich.
Warum nicht?
Kannst du ja immer im öffentlichen Raum eine Schiene bauen.
Versenkbar. Eine versenkbare Schiene.
Im öffentlichen Raum?
Ja, ich habe ja jetzt Kontakte zur Stadt.
Ihr schafft es nicht mehr, die Deutsche Bahn vernünftig Schienen zu bauen.
Die hat auch kein ADHS.
Ah, wir schauen mal, wie meine Stimme hält. Ich bin immer noch stimmlich angeschlagen, wie beim letzten Mal. Es hat sich, aber es ist jetzt, also ich konnte gestern 2, 3 Lieder sogar beim Konzert mitsingen.
Im Wendehammer mitsingen.
Im Wendehammer. Und kann noch sprechen. Also ich glaube, es wird jetzt langsam wieder. Es war wahrscheinlich wirklich Allergie. Das habe ich noch nie gehabt, dass die Allergie auf die Stimme geschlagen hat.
Ja, das ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen niedrig von der Energie unterwegs.
Da ist ja gut, dass wir heute
wegen den Antihistaminika und so.
Ja.
Du musst dir von deiner Ärztin oder deinem Arzt Ebastin verschreiben lassen. Was nimmst du? Cetirizin?
Ja, ich hatte noch Cetirizin übrig. Ich hatte zwischendrin was anderes. Die waren aber dann alle geworden. Und
Also du hast schon andere Allergietabletten, die nicht müde machen.
Ja.
Weil man muss nicht mehr Cetirizin nehmen, wenn man Allergie hat. Es gibt mittlerweile bessere Medikamente.
Wobei ich auch Leute kenne, die es kombinieren. Die nehmen dann abends eine Cetirizin und morgens eine Ebastin.
Ja klar, abends, dann ist es natürlich auch gut, dass ja. da, aber morgens...
Kein medizinischer Podcast, kein medizinischer Ratschlag.
Ja, Scherzanruf.
Einfach nur Fake Erfahrungsaustausch. Fake Bodies. Oh. Nein, aber dann ist es ja gut, dass wir heute nur einen Film und keine Serie haben.
Ja.
Wenn die Energie eh ein bisschen low ist. Ich glaube, damit sind wir ein bisschen schneller durch als mit einer Staffel oder einer ganzen Serie.
Ja.
Habt ihr schon die neue Class-Show geschaut?
Nee.
Die Experte für alles?
Die absurderweise kein April-Scherz war. Wirklich so kommt. Ja, ich habe in die erste Folge mal ein bisschen reingeguckt mit diesem einen Spieler, wo sie da verschiedene Grassorten und Beschaffungsmethoden testen. Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, um sich einzuspielen.
Ja, kann ja nicht alles ein Mega-Erfolg sein.
Ich habe es noch nicht mal mitbekommen.
Doch, doch, da haben wir schon drüber gesprochen.
Wirklich?
Da haben wir auch Trailer schon gesehen.
Es war ein sehr länglicher Beitrag.
Länglich?
Grüße. Gut. Soll er mal so reinlassen?
Wir lassen es rein. Ich habe heute sogar die Infos vorbereitet.